Hallo und herzlich willkommen in der Strafbar im Jahr 2020. Ich hoffe, ihr seid alle mitgekommen und hört uns noch weiter fleißig zu. Daniel, wer bin ich denn?
Neben mir sitzt aber nur virtuell Laura Herdrich. Laura hat Jura studiert, lebt in Basinghausen und promoviert im Strafrecht.
Ja, immer noch. Es ist ein, naja, gut, wir reden nicht drüber. Auch virtuell neben mir sitzt Daniel Brunkhorst. Daniel Brunkhorst studiert nicht mehr Jura. Daniel ist schon fertig, ist aktuell Strafverteidiger in Hannover und dreht da so sein Ding.
Dreht da so sein Ding. Warum musste dieser Hinweis, dass ich nicht mehr studierend sein, als wenn ich so lange studiert hätte?
Das hast du jetzt daraus gehört.
Wir drehen heute mal alles um. Laura, was machen wir hier?
Wir reden über Strafrecht. Wir machen das nicht wie eine Vorlesung. Es ist hier nicht alles perfekt. Wir diskutieren einfach ein paar aktuelle Sachen, versuchen euch dabei so ein paar Grundzüge des Strafrechts näher zu bringen, zu erklären. Und genau, wir sind auch keine Rechtsberatung. Dazu müsstet ihr dann zu Daniel direkt gehen, ohne hier Werbung zu machen.
Und bezahlen. Was?
Ja, und wenn ihr noch mehr hören wollt, dann hört euch mal Folge 0 an. Da erklären wir das noch ein bisschen genauer. Dass wir auch keine Geheimnisse verraten, das ist auch wichtig.
Sie haben heute, ihr müsst uns helfen, bitte. Wir brauchen eure Hilfe. Ab und zu gibt es ein paar Menschen, die uns doof finden und dann fiese Kommentare bei iTunes schreiben. Und ihr müsst als unsere Fans bitte die Überhand behalten und müsstet uns mal mit 5 Sternen bei iTunes bewerten. Damit helft ihr uns sehr. Außerdem erzählt Alter, Omas, Opas und Hans-Peter, alle müssen bitte unseren Podcast hören.
Darf ich kurz, ich möchte dazu sagen, dass meine Oma diesen Podcast hört. Wie cool ist das?
Ja, hallo Oma Laura. Das finde ich übrigens, das müssen wir jetzt kurz einführen. Omas Laura. Lauras Oma hat Laura gefragt, wer denn der nette oder was hat sie der junge Mann,
ja, genau. Ja,
mit dem sie das machen würde. Und ich dachte ihr, Oma Laura. Nett hat sie nicht gesagt, sie kennt mich gar nicht, sie könnte das glauben. Aber ich bin natürlich ein junger Mann. Vielen Dank, Lauras Oma. Ich bin, also so jung wie ich, da wird man nicht mehr. So. Wir kommen zu den Themen der Folge. Laura.
Die Themen der Folge sind heute Versuch, Rücktritt und eine Tragödie. Und wir haben tatsächlich heute mal ganz, ganz brandaktuelle Themen. Brandaktuell ist aber böse.
Brandaktuell geht voll gar nicht.
Oh nein. Okay, ganz aktuelle Themen, die wir besprechen. Ja. Ich fange jetzt einfach mal an, weil es wird nicht besser.
Ja. Nee.
Ich habe auch schon zu Daniel gesagt, ich komme mir vor, als hätten wir, weiß ich nicht, 5 Monate keinen Podcast aufgenommen, auch wenn es tatsächlich nur 2 Wochen her ist, wie wir immer in 2 Wochen Takt aufnehmen. Gut, kommen wir zum ersten Thema. Das erste Thema ist ein unschöner Streit in Köln, sage ich mal. Das hat noch im letzten Jahr stattgefunden und zwar am 30.12. Über den Fall ist so viel bekannt, es gab einen Streit in den Morgenstunden des 30.12. zwischen einem Rentner, ich glaube 72 ist er, und einer Gruppe von jungen Männern. Worum es genau ging, ist nicht ganz klar. Es wird spekuliert, dass der Mann aus seinem Haus rauskam, weil es ihm etwas zu laut war durch die jungen Männer, irgendwie so. Es wird auch spekuliert, dass der Rentner schon alkoholisiert war, das ist aber auch nicht klar. Jedenfalls hat sich in diesem Streit irgendwann ergab es sich, dass der Rentner irgendeine Waffe zog und auf die Gruppe geschossen hat. Einmal. Und dabei hat er einen 20-Jährigen verletzt. Ich habe nicht ganz genau herausfinden können, ich weiß nicht, ob du das weißt, was die Verletzung, also irgendwo stand schwer verletzt, aber da schmeißt man ja auch mal schnell mit um sich.
Es bestand, da kannst du einen Kratzer am Ohr haben und schon bist du schwer.
Genau, es bestand wohl keine Lebensgefahr, ohne dass wir das jetzt verharmlosen wollen. Aber wir können es auch nicht ganz genau sagen. Es ist kein Haftbefehl erlassen worden und es wird ermittelt aktuell wegen gefährlicher Körperverletzung. Und da kommen wir schon zu der wesentlichen Frage.
Warum hast du eigentlich nicht erwähnt, dass der 72-jährige Kommunalpolitiker ist für eine großartige Partei?
Ach, weiß ich auch nicht.
Also genau, das ist Teil der Geschichte und ich glaube, zur späteren Einordnung brauchen wir das auch.
Ja, findest du, dass das Teil der Geschichte
ist? Der gute Mann ist offensichtlich ehrenamtlicher Kommunalpolitiker. Laura weiß, dass das nur die allerbesten Menschen machen.
Oder wie?
Genau, also Laura habe ich zum Beispiel auch noch nie ohne Waffe aus dem Haus gesehen. Normalerweise trägt die so eine kleine Uzi unter der Jacke. Bevor es jetzt wieder noch einen Durchsuchungsbeschluss für Lauras und
nicht schon
so weiter Pfoten, wenn nicht schon wieder Wohnung gibt, die Uzi ist legal. So, und auf jeden Fall, also es ist ein 72-jähriger Kommunalpolitiker, der wohl in der CDU sein soll. Und besonders amüsierend, also nicht, weil er in der CDU ist, das wäre bei anderen Parteien auch so.
Amüsierend.
fand ich eigentlich, dass irgendwie dann der Kölner Stadtanzeiger tagelang versucht hat, dass jetzt mal die Kreis-CDU sich da irgendwie zu äußern und die dann irgendwie so, ja nee, über die Weihnachtsfeiertage kriegen wir das nicht hin, bla bla und so. Oder über die Jahresfeierwechsel, auf jeden Fall, die hat sich bisher nicht zu geäußert. Aber es scheint ein lokal bekannter Mensch zu sein.
Ich möchte aber da kurz ein Shoutout an den Kölner Stadtanzeiger geben, weil zumindest in den Artikeln, den ich gefunden habe, haben sie relativ lange, glaube ich, darauf verzichtet, die Partei zu nennen, und den Namen haben sie bisher auch nicht genannt. Und wir kennen das ja auch schon anders. Siehe Herr M. zum Beispiel.
Oder Herr Sebastian E.
Genau,
SAG.
Genau. Also da wird ja
die großartige Hake
schnell um sich geworfen mit. Das finde ich sehr gut. Aber die Frage ist eigentlich, es wird ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Man könnte sich ja fragen, warum nicht wegen versuchten Totschlags oder gar wegen versuchten Mordes? Herr Brunkhorst, was ist ein Versuch?
Ja, da kommen wir am Ende wieder zu. Wir wollten heute aber erstmal erzählen, was so ein Versuch ist. Also, wir reden sonst immer über vollendete Taten. Das ist vielleicht meine Abschätzung. Also, wenn ihr etwas tut oder jemand etwas tut, und der Taterfolg findet statt, also in dem Fall, ich schieße mit jemandem auf dem und der ist tot, ja, dann ist das immer eine vollendete Tötung und dann ist die Frage, warum, gehört in Folge 1 rein, trotz mieser Tonqualität sollte
ja,
das.
Ja, das ist meine Schuld.
Ja, letztes Mal war meine miese Tonqualität, kommen wir aber noch zu. Also, die Frage ist, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Vollendung und Versuch? Vollendete Tat bedeutet immer, die Tat ist vollendet. Das heißt, das Ergebnis, was man in mir, was irgendjemand produzieren wollte oder produziert hat, ist da. Im Gegensatz dazu, nicht ganz überraschend, ist der Versuch, wenn jemand versucht, das zu machen. So, aber das gibt's natürlich ein bisschen mehr. So, und da fangen wir erstmal an. Warum bestraft man eigentlich den Versuch? Man könnte sich durchaus vorstellen, man bestraft nur begangenes Unrecht und sagt, wenn da, es muss schon was kaputt sein, jemand beschädigt sein oder was auch immer, oder jemand gestorben sein, was zu bestrafen. Aber zur Verteidigung der Rechtsordnung, ja, muss bereits die kriminelle Energie, die in der rechtsfeindlichen Handlung des Versuches, ja, darstellt. Also wenn du halt auf jemanden schießt und der fällt nicht tot um, ja, du wolltest den aber umbringen, dann muss man sagen, ist das was anderes, als wenn du gar nichts machst. Und deswegen sagt man nach der gemischt subjektiv-objektiven Theorie des BGHs, wow, geiler Begriff, aber einige von euch wachen jetzt wahrscheinlich auf und sagen, huch, das habe ich schon mal in der Vorlesung gehört. Also, es gibt eine gemischt subjektiv-objektive Theorie des BGHs, und die auch der Gesetzgeber genommen hat, und es reicht und es ist notwendig, dass bereits die rechtsfeindliche Handlung des Täters oder des Täters, der muss halt, die muss halt schon bestraft werden. Und das ist in § 22 fortfolgende StGB geregelt. StGB, Strafgesetzbuch, für die das nicht mit sich rumschleppt regelmäßig. Und da steht erstmal ganz, nicht, ja, zurzeit nicht. Warten wir mal ab, bis man mal ins Referendariat rutscht, dann schleppst du es wieder mit dir rum.
Digitalisierung wäre was Schönes.
Ja, das wird auch diskutiert fürs Ref, aber das wird, ich würde mich sehr wundern, wenn du das nicht mit einem Schönfelder machen darfst. So. Also, eine Straftat versucht, wenn nach seiner Vorstellung der Tat zur Verwirklichung des Tatbestands unmittelbar ansetzt. So, das sind also zwei Sachen, die man sich merken muss. Das eine sind die Vorstellung zur Tat und das andere ist das unmittelbare Ansetzen zur Tatbestandsverwirklichung. Das heißt, Juristinnen und Juristen prüfen, nachdem man gecheckt hat, naja, gibt es überhaupt einen Versuch? Also, das heißt, ist der Taterfolg nicht passiert, ja? Und dann die zweite Frage, die sich eine Juristin immer stellt, ist der Versuch überhaupt strafbar? So. Und wenn er das geprüft hat, wir kommen nochmal zur Strafbarkeit des Versuchs, dann fragt er sich immer nach Tatentschluss und nach unmittelbaren Ansätzen oder sie. Der Tatentschluss ist Vorsatz bezüglich aller objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale. Bitte was? Also, der Täter muss einen Tatentschluss im Kopf haben. Er muss also denken, ich möchte jetzt Folgendes machen. Ich möchte dort ein Auto klauen. Ich möchte
jemanden erschießen.
Und ich weiß, dass es fremd ist. Ich möchte jemanden erschießen, ich möchte jemanden Körper verletzen, ich möchte einen Betrug begehen mit allen Einzelheiten. Das muss er sich vorstellen. Mhm. Das ist natürlich in der Klausur immer ganz einfach, weil also im Studium, da steht nämlich drin, der Täter möchte. In der Realität ist das ein bisschen schwierig. Ne? Da werden wir gleich zu kommen. Was denkt man denn, wenn man auf jemanden schießt?
Ja, das habe ich. Ja, da hänge ich nämlich auch gerade schon.
So. Und der zweite Teil ist ein bisschen einfacher, also da, also wie immer in der Realität, man guckt sich dann halt an, was weiß man, was sagt der insbesondere, ne? Wenn man
im Sachverhalt steht immer, A will den B töten, da steht, genau. Sachverhalt ist immer sehr eindeutig.
Das, Wenn man also von der Polizei, wir erinnern uns an so Tipps, verhaftet wird, wenn man auf jemanden geschossen hat, sagt man wahrscheinlich am besten nicht, ich wollte den töten. Das wäre zum Beispiel der erste Schritt, den man machen könnte. Aber das wäre zwar die Sache. Was sagt denn der, wenn der vernommen wird? Was sagen andere? Was hat der vorher? Was hat der später gesagt? Oder auch die Frage, also wie gefährlich ist die Handlung? Ne? Also was muss er gedacht haben? Das ist nämlich am Ende. Und was hat er gedacht, weil er es denken muss? Also wenn ich jemand die Pistole an den Kopf halte und abdrücke, dann wird wahrscheinlich sagen, ich wollte ihn erschrecken. Dann wird das nicht so glaubbar, sagt so. Aber das ist halt das Grundproblem, was wir beim Vorsatz haben. Und da werden wir auch gleich drüber nochmal diskutieren in diesem Fall. Dann gibt es unmittelbare Ansätze. Unmittelbare Ansätze liegt vor, wenn der Täter subjektiv, also in seinem Kopf, die Schwelle zum Jetzt geht's los überschritten hat und aus der Sicht eines objektiven Dritten in dem Moment keine weiteren Schritte zur Tatbegehung erforderlich sind. Das heißt, man muss mit dem auch anfangen mit der Tat. Also wenn ich mit meiner Pistole im Kofferraum in meinem Auto sitze und an mir geht einer vorbei und ich will den jetzt erschießen, ich tue aber nichts, ja, dann ist klar, dann habe ich einen Tatentschluss, ich will den jetzt erschießen, da ich aber nichts mache, vielleicht habe ich dann doch keinen Tatentschluss, aber weil ich nichts mache, ich muss natürlich irgendwas machen. Also ich muss beim Einbrechen auf das Grundstück gehen und anfangen, das Fenster aufzuhebeln. Ich muss im Supermarkt die Süßigkeiten in die Hand nehmen und vielleicht auch schon in die Hose, in die Jacke stecken, damit man sie nicht mehr sieht. Ich muss wenn ich jemanden Körper verletzen will, muss ich irgendeine Handlung anfangen. Das ist im Einzelfall extrem kompliziert und umstritten, muss man sich immer angucken, machen wir gleich auch mal für den Teil. Ihr merkt euch bitte einfach, Tatentschluss, ich möchte also losschießen, ja, und also ich möchte etwas tun im Kopf und unmittelbares Ansetzen, ein objektiver Teil, ich muss etwas machen nach außen, sodass ein Dritter sagt, Mensch, jetzt geht das ja los. Das sind die beiden Komponenten, das heißt, man muss immer diese beiden Elemente haben und wenn man das macht, dann ist man im Versuch, dann ist man grundsätzlich in der Strafbarkeit drin.
Ja,
vielleicht kurz zur Rechtsfolge, bevor wir das diskutieren hier an der Stelle. Also Strafbarkeit des Versuchs hatte ich eben schon mal kurz angeteasert. Man muss ein Verbrechen begehen, dann ist es stets strafbar. Verbrechen bedeutet Mindeststrafe ein Jahr Freiheitsstrafe. Und der Versuch eines Vergehens ist nur, also alles, was nicht mindestens Strafe ein Jahr hat, ist nur dann strafbar, wenn das Gesetz es ausdrücklich bestimmt. Vielleicht für unseren aktuellen Fall, Mord, Totschlag ist ein Verbrechen, Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung nicht, aber da steht es drin, dass der Versuch strafbar ist. Mhm. So, der Versuch kann milder bestraft werden, ab Paragraph 49 Absatz 1. Was soll das heißen? Besondere gesetzliche Minderungsgründe steht in Paragraph 49 Absatz 1. Das macht man im Studium, glaube ich, auch 3 Sekunden lang. Also statt lebenslange Freiheit, das steht drin, genau, statt lebenslange Freiheitsstrafe nicht unter 3 Jahre. Bei zeitiger Freiheitsstrafe höchstens 3/4 des angedrohten Höchstmaßes. Das gleiche gilt für Geldstrafen. Und dann ist da noch so ein Katalog, da werden aus irgendwie 10 oder 5 Jahre werden 2 Jahre Mindeststrafe und so weiter. Also Versuch ist für denjenigen, der es gemacht hat, immer soll oder kann besser werden, kann milder bestraft werden. Da gibt's einfach weniger Knast. Und noch zuletzt, wenn du ein Vollidiot bist und einen Versuch begehst, hast du manchmal noch die Chance, dass dir nichts passiert, weil wenn du etwas tust, was wo du nicht erkennst, ja, das, was du machst, überhaupt nicht zur Veränderung führen könnte. Ich versuche, jemanden mit Salz zu vergiften, ja, indem ich das in sein Wasser tue. Und dann ist mir vollkommen klar, wenn du zu viel Salz im Körper hast, irgendwann stirbst du. Aber wenn du anfängst, zu krasses Salz zu trinken, dann fängst du auch irgendwann an, dich zu übergeben, weil du das vielleicht auch schmeckst und das doch nicht funktionieren kann, solche Nummern. Dann kann auch die Strafe von Strafe abgesehen werden oder die Strafe nach seinem Ermessen mildern. Ich glaube, der Lehrbuchfall ist, wenn ich jemanden tot verfluche.
Ja,
ne?
Genau.
Oh, Entschuldigung. Ja, also wenn ich jetzt zu Hause eine Laura-Puppe habe und dann hacke ich den Kopf ab und dann erwarte ich, dass Laura der Kopf abfällt, um sie
kann
zu
das
töten.
Passieren. Dann, lass das sein.
Ja, so Voodoo, also in einem anderen Land auf diesem Planeten ist Voodoo eine heiße Sache, ne? Wenn man da mal hinkommt, kann das schnell passieren. So, das vielleicht erstmal zu mir. Laura, willst du das einmal runterbrechen? Oder soll ich schon was zum fehlgeschlagenen Versuch sagen?
Ja, sag
einmal
mal
subsumieren.
Was, nee, ich würde es noch nicht subsumieren. Oder meinst du das?
Gut. Ja. Dann erzähle ich noch ein bisschen was zum fehlgeschlagenen Versuch. Es gibt dann natürlich die Frage, wenn man so in der Situation sitzt und zum Beispiel auf jemanden geschossen hat, ob der Versuch, den ich angefangen habe, also ich komme ja irgendwann über diesen Punkt dran, ich will den töten, oder ich will machen, was immer ich machen möchte. Und jetzt ist er aber noch nicht tot, aber ich habe schon angefangen, irgendwie Sachen zu machen. Zum Beispiel, ich habe schon das erste Mal abgedrückt. Dann muss man sich mal fragen, naja, ist dieser Versuch eigentlich fehlgeschlagen? Also ein fehlgeschlagener Versuch wäre ganz klassisch. Ich habe ein Jagdgewehr mit einer Patrone und dann kommt der Förster Willi und ich baller auf den Förster Willi und die Kugel schlägt in seinen Baum. Ich habe aber keine weiteren Patronen dabei.
Das ist ja schade.
Dann ist für alle Beteiligten klar, dann ist der Versuch irgendwie zu Ende. Ne, das ist irgendwie logisch. Das nennt man auch, dann ist der Versuch fehlgeschlagen. Ich will Förster Willi noch erschießen, ich kann aber nicht, weil meine Munition zu Hause liegt.
Mhm.
Ja? Und der ist auch so weit weg von mir, ich habe den so aus 100 Metern angepeilt. Ich kann jetzt auch, bis ich da bin, ja, mit meinem Gewehr und den einen über den Kopf ziehe oder so. Alles Quatsch, ich möchte ihn töten, ich kann aber nicht. Oder aber ich laufe hinter jemand her und will ihm die Handtasche klauen und die steigt in die Bahn fährt weg. Und ich habe schon irgendwas getan vorher, um in den Versuch zu kommen. Solche Späße, ne? Also, das kann man sich vielleicht merken, wenn der Versuch ist fehlgeschlagen ist, wenn ich sage, ich will noch, ich kann aber nicht. Das hat gleich Folgen, die Laura erklärt. Es gibt aber auch Möglichkeiten, wo der Versuch nicht fehlgeschlagen ist. Ich will nicht mehr, könnte mein Ziel noch erreichen. Und das wird sicherlich spannend, weil die Variante, die man sich hier jetzt überlegen muss, ist, ich habe meinen Revolver, gehe raus, um die Jugendlichen zu erschrecken oder zu was auch immer ich davor hatte, dem Kopf schiefgelaufen ist, dass er mit der Pistole rausrennt. Das kann man sich ja auch mal überlegen, was da überhaupt los war. Ja, du bringst
noch 4 weitere zu Hause.
Ja, hoffentlich legal, also hoffentlich für ihn. Aber eine nicht selbst
legal,
wenn ich,
viel legal, ja.
Ja, wenn ich vollkommen egal, also legal, illegal, scheißegal, weil an der Stelle gibt's bestimmt wieder böse Briefe. Weil wenn ich eine Pistole, also das muss man sich auch überlegen, also wenn draußen Leute Lärm machen, dann rufe ich die Polizei, so als Wertung, und stecke nicht meinen Revolver ein und gehe schon mal raus, ja. Also ich laufe sowieso nicht mit einer Waffe rum und schon gar nicht, und das wird sicherlich ein Problem für den guten Mann, laufe ich raus mit einer bewaffnet mit einer Waffe und da mal für Ruhe zu sorgen. Das macht man halt nicht.
Mhm.
Der Versuch ist aber nicht fehlgeschlagen, wenn ich nicht mehr will, aber ich könnte mein Ziel noch erreichen. Also nehmen wir das Beispiel. Ich schieße auf Förster Willi und zwar mit meinem Jagdgewehr und meine Kugel trifft den Baum und vorher lief Förster Willi durch die Gegend und Förster Willi erschreckt sich, setzt sich auf einen Stein und atmet erstmal durch und ist jetzt ein perfektes Ziel. Und ich lade durch, weil ich noch 20 Schuss Munition dabei habe, lege auf Förster Willi an und erkenne, jetzt ist es Zeit für den Blattschuss beim Förster. Ich kann jetzt abdrücken und dann denke ich mir...
Ah, nee, doch nicht.
Dann ist der Versuch nicht fehlgeschlagen. So.
Genau.
Und warum brauchen wir das heute? Warum ist das... Also merken, ich kann nicht mehr, ich will noch, ich kann aber nicht mehr. Oder aber ich will nicht mehr, ich könnte aber noch. Das ist extrem wichtig.
Genau, wenn ich noch kann, aber nicht mehr will, dann kommen wir zu einem, ich glaube in der Kölner Stadtanzeige, juristisch komplizierten Konstrukt stand da, zum Rücktritt vom Versuch.
Ganz wichtiger Spruch aus dem Repetitorium. Laura, was reimt sich auf Versuch?
Rücktritt.
Genau, Laura, total rückgesetzt. Okay. Du kennst ihn nicht? Ich habe den gelernt im Repetitorium, also übrigens im Uni-Repetitorium, was komplett reicht.
Für einen kommt auf die Uni an.
Was komplett reicht für ein gutes Kommt Examen. Es sei denn, irgendjemand möchte hier Werbung schalten.
Gutes Examen, will man ja haben.
Bitte? Was sagst du?
Ich habe gesagt, ein gutes Examen will man ja haben.
Also das erste war doch super. kommen wir zurück zum Kasus Knaxus.
Also.
Was reimt sich auf Versuch, Rücktritt? Das ist jetzt sowas für Jurastudentinnen und Studenten. Wenn ihr Versuch prüft, müsst ihr immer, ich sag noch 12-mal immer, stellt euch das vor, Rücktritt prüfen. Das soll der Spruch sein, was reimt sich auf Versuch, Rücktritt. Egal was ist, egal wie bekloppt es ist, wenn ihr Rücktritt geprüft habt, prüft ihr immer den Rücktritt. So, es kommt zurück zu Laura. Laura, genau. Was ist ein Rücktritt?
Rücktritt ist geregelt in § 24 StGB. Ich lese das einfach erstmal kurz vor und dann erkläre ich euch, worum es geht. Also, wegen Versuchs wird nicht bestraft, wer freiwillig die weitere Ausführung der Tat aufgibt oder deren Vollendung verhindert. Wird die Tat ohne Zutun des Zurücktretenden nicht vollendet, so wird er straflos, wenn er sich freiwillig und ernsthaft bemüht, die Vollendung zu verhindern. Das ist sehr interessant. Es gibt jetzt quasi drei Möglichkeiten, einen Rücktritt zu bejahen. Das unterscheidet sich, dass es erstmal ein unbeendeter oder ein beendeter Versuch sein kann. Was ist ein unbeendeter Versuch? Ein unbeendeter Versuch ist ein Versuch, so wie Daniel das zum Beispiel eben genannt hat. Also ich möchte auf den Förster schießen und ich könnte das auch noch tun und könnte damit die Tat vollenden, aber ich mache es nicht. Also ein passives Verhalten. Ich tue einfach nichts mehr. Und damit passiert auch nichts mehr. Obwohl ich es kann. Und freiwillig. Ich entscheide mich auch freiwillig dazu, das nicht mehr zu tun. Dann ist das ein unbeendeter Versuch und damit ist das auch, wäre der Rücktritt auch bejaht.
Nochmal zurück.
Ja.
Ne? Wegen Versuchs wird nicht bestraft. Soll heißen, was, wenn ich auf den Förster Willi schieße und nicht ein zweites Mal schieße, obwohl ich es kann.
Genau.
Und ihn töten könnte, dann werde ich für diesen ersten Schuss nicht bestraft.
Genau. wir kommen gleich dazu, warum das vielleicht sinnvoll sein könnte, dass man sowas macht.
Goldene Brücke.
Genau, zum Beispiel. Und dann gibt's halt noch den Beendenversuch. Das ist ein bisschen tricky, weil es da zwei Tatvarianten gibt. Aber im Grunde geht es darum, dass ich, das ist schon so, also das aus meiner Sicht, es geht immer, das muss ich nochmal dazu sagen, es geht immer um die Sicht desjenigen, des Täters. Aus meiner Sicht, der Versuch schon beendet sein muss. Also beispielsweise, ich schieße nochmal auf den Förster und treffe ihn, denke, ich habe ihn auch tödlich getroffen. Daniel guckt schon wieder so schräg, dann sag doch einen Ton.
Nee, ich höre mir das an. Ich glaube, das ist richtig. Ich gucke genau, also nur schräg, weil nicht, mein Gesicht wird hier gar nicht aufgenommen.
Also ich schieße auf den Förster und treffe ihn und denke, ich habe ihn tödlich oder ich habe ihn zumindest so getroffen, dass das passt. Dann wäre das ja theoretisch vollendet. Ich kann aber noch mal hinlaufen und kann auch noch mal gucken und kann vielleicht auch noch mal versuchen, ihn wiederzubeleben. Und vielleicht gelingt mir das ja auch. Der Punkt ist, ich muss aktiv etwas tun, um noch zu versuchen, die Tatvollendung zu verhindern. Das ist die zweite
Frage. Die eine Möglichkeit wäre tatsächlich, den Förster zu retten, ne, hinzurasen, den ins Krankenhaus zu fahren, damit er nicht verblutet.
Genau.
Die andere Möglichkeit ist, und das ist, ich glaube, die Schulbeispiele, also Schule ist immer Studium, ne, wäre, glaube ich, die Vergiftung. Ich weiß, dass ich ich habe alles vorbereitet zur Vergiftung und dann komme ich zu Hause an und fahre zurück und gebe das Gegengift oder sowas gibt's in der Realität, glaube ich, gar nicht. Oder ich nehme zum Beispiel, ich nehme das Gift, die vergiftete Dose wieder aus dem Schrank oder solche Späße. Das wäre auch ein Rücktritt.
Genau. In der zweiten Variante, die ist noch ein bisschen stärker, dann kommt noch die Variante des ernsthaften Bemühens dazu. Aber grundsätzlich ist wichtig, dass man sich merkt, es gibt einen unbeendeten Versuch und einen beendeten Versuch. Und es ist zusätzlich wichtig, es gibt immer noch eine subjektive Komponente. Also ich muss das schon freiwillig machen. Wenn jemand jetzt daneben steht und mich dazu nötigt, dann nochmal hinzugehen und nochmal mitzuhelfen, dann kann man vielleicht schon an der Freiwilligkeit zweifeln. Also es muss schon aus eigenem Antrieb
passieren. Oder aber, ich glaube, ich bin entdeckt worden und deswegen versuche ich es. Das reicht auch nicht.
Ja.
Genau. Also es muss einfach, vielleicht ein Beispiel von einem Förster. Ich schieße auf den Förster, treffe ihn im Bein und der verblutet. Und das erkenne ich. Mhm. Und jetzt sitze ich da und aus einer anderen...
Wenn ich
anderen,
nichts tun würde,
anderen,
würde er verbluten.
Genau, der verblutet jetzt. Der hat nämlich auch, ich habe nämlich beim Treffen in seinem Bein sein Handy zerstört. Das habe ich alles erkannt. Ja. Also der hat kein Handy dabei. Also der liegt da oder er ist bewusstlos. Vollkommen egal. Der liegt da und der verblutet. Und es gibt jetzt ein Zeitfenster von 15 Minuten. Wenn dann der Notarzt kommt, dann überlebt er. Das weiß ich, erkenne ich auch alles. Ne? Also frage, wie man das dann in der Realität feststellt. Aber gibt halt solche Momente. Der liegt da. So, und jetzt setze ich mich da hin und überlege, rufe ich den Notarzt oder nicht. Währenddessen erkennt irgendjemand anders, den ich gar nicht sehe, dass der da verblutet, der Förster, und ruft den Notarzt. Ja, der Notarzt fährt los, ohne dass ich was getan habe. Jetzt ist der Notarzt noch nicht da. Ich wähle den Notruf und rufe auch an und sage, hört mal, ich habe den Förster oder jemand hat den Förster Video angeschossen, der liegt da und verblutet, der müsste jetzt sofort kommen und den retten. Dann wird er gerettet, nicht weil ich da angerufen habe, das hat er schon vorher
gemacht.
Aber ich habe mein ernsthaftes Bemühen.
Ja.
Ich habe da erst den Notarzt gerufen, damit er hinkommt und ihn rettet. Und wahrscheinlich laufe ich jetzt auch hin und versuche da die Wunde irgendwie abzudichten, damit er nicht verblutet. Dann bin ich ja vielleicht schon wieder kausal. Also vollkommen, machen wir es ohne hinlaufen. Also ich rufe den, warum auch immer ich da nicht hinlaufen kann. Das ist auf der anderen Seite eines Tals, ja. muss man sich halt so ein bisschen...
Schulbeispiele. Der Täter ist auch ein Scharfschütze und, naja.
Ja, es gibt auch noch andere, genau, was es halt so gibt. Es gibt auch Fälle, wenn man das jetzt nicht mit Schießen macht, wo man sich das auch vorstellen kann, ne? Also, ich baue eine Brandfalle, ne, wo das Umfang abbrennt. So, wenn jemand die Tür aufmacht, dann geht die Brandfalle auf oder sowas. Oder es brennt eine Kerze nieder. Und jetzt weiß ich, brennt eine Kerze nieder und unten an der Kerze ist was Brennbares und dann brennt das Haus ab. Jetzt kommt einer und sieht diese Falle und pustet die aus. So. Jetzt rufe ich den an und sag, pass mal auf, du musst schnell in dein Haus, da habe ich das auspusten, damit es nicht abbrennt. Sagte, das habe ich vor 5 Minuten schon gemacht, was soll der Scheiß? Ne, dann wäre das die Nummer 3, also ist ein beendeter Versuch. Eigentlich reicht alles, weil diese Kerze abbrennt, aber ich habe es im letzten Augenblick verhindert oder ich wollte es verhindern, musste es aber gar nicht. Dann gibt's auch straffrei. Wenn ich es freiwillig mache.
Genau. Und die Frage ist jetzt, bevor wir das mal auf den aktuellen Fall runterbrechen, Daniel hat es eben schon angedeutet, was soll denn dieses Konstrukt, was soll denn der Rücktritt, wozu bringt das was?
Also der Hauptgrund für diesen Rücktritt ist die sogenannte goldene Brücke. Also der Täter, der sich außerhalb der Rechtsordnung stellt, dem soll ein goldener Weg zurück in die Rechtsordnung gegeben werden, damit Leute geschützt werden. Nehmen wir das Beispiel mit dem Förster, der liegt da angeschossen. Wenn der Täter jetzt weiß, wenn ich den Notarzt rufe, werde ich anschließend trotzdem wegen Mordes verurteilt. Dann gibt es für ihn erstmal keinen Grund, den Notarzt zu rufen.
Ja.
Wenn er erkennt oder wenn er jetzt reut und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und den Förster rettet, ne, dann wird er übrigens immer noch wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt, aber er wird nicht mehr wegen Mordes verurteilt, dann haben da alle was von. Die Rechtsordnung hat was abstrakt, die Rechtsordnung hat abstrakt ganz konkret davon was von, weil jemand quasi sagt, okay, ich sehe es ein, war eine doofe Idee. Der Schütze, der Täter hat was davon, weil er nicht so lange ins Gefängnis kommt oder überhaupt nicht ins Gefängnis kommt, wahrscheinlich nicht so lange an der Stelle. Und der Förster hat was davon, weil er lebt. Ne? Also haben alle Beteiligten haben was davon. Deswegen macht das Sinn zu sagen, grundsätzlich, wer vom Versuch zurücktritt unter diesen Regeln, der soll nicht so hart oder gar nicht bestraft werden. Wie gesagt, wenn ich nur den Baum treffe und dann aufhöre freiwillig, dann ist ja eigentlich nicht viel passiert. Dann gibt es halt schon ein paar Gründe, warum man nicht sagt, na gut, jetzt legst du, ne, also wenn man den Täter das Angebot macht, leg doch keine zweite Kugel ein, hör auf mit dem Scheiß, dann passiert nichts.
Aber die Frage ist ja, ist einem Täter das so bewusst, dass mir dann nichts passiert, wenn ich dann aufhöre?
Du meinst, die Leute sind zu blöd, um Rücktritt zu verstehen?
Ja, also ich finde das Konstrukt total sinnvoll, aber ich weiß halt nicht, ob das in der Praxis wirklich so relevant, also du hast ja so ein bisschen Statistik, aber ich glaube, da ist keine Rücktrittsstatistik drin, ne? Also mich würde mal interessieren, wie oft das in der Praxis tatsächlich vorkommt, weil ich glaube nicht, dass man das so durchdenkt. Dass ich auf jemanden erschießen möchte und dann gelingt es nicht. Ja, weiß ich nicht. Also
das wäre mal eine interessante Hörerfrage. Bevor wir euch das erzählt haben, war euch klar, wenn ihr aufhört zu schießen oder den rettet, dass ihr weniger oder gar nicht bestraft werdet?
Genau. Das wäre ganz cool, wenn ihr uns da mal...
Beantwortet das mal. Ich glaube tatsächlich, dass das... also es ist halt so eine Sache. Es gibt halt so ein... Also Leute, die so zu kleineren Straftaten neigen, haben natürlich auch immer so eine gewisse Bauernschleue. Und ich glaube, im Zweifel googeln die Leute sowas auch, ne? Besonders schlau, ne, wenn du erst auf jemanden schießt, dann nicht mehr weiterschießt, das dann googelst und dann wird da bei dir zu Hause durchsucht und dann wird dein Google-Verlauf gefunden.
Das ist groß.
Ja, aber das ist relativ häufig, ne? Also überlegt euch mal, was ihr immer so alles googelt oder nutzt mal den P-Modus, den privaten Modus beim Googlen oder nehmt einen Rechner, wo mehrere Leute drauf zu haben. Ja, also ich glaube, es gibt da so ein Halbwissen und das Halbwissen reicht im Zweifel. Spannende Frage. Erzählt uns doch mal, ob ihr wusstet, wenn ihr auf Förster Willi schießt, ihr trefft daneben und hört auf, dass ihr im Zweifel nicht wegen versuchten Mordes bestraft werdet.
Genau.
Immer vorausgesetzt, ihr habt genug Munition dabei.
Genau. Dann brechen wir das mal runter auf den aktuellen Fall. Also, wir haben diesen Rentner. Der Rentner holt seine Waffe und schießt in die Gruppe und verletzt jemanden. Schießt einmal. Wie prüfen wir das denn jetzt durch? Womit würden wir anfangen?
Ja. Also, in Frage käme ein Mord oder eine vorsätzliche Tötung. Fangen wir mal an mit Totschlag. Wir wissen ja nicht, warum er schießt.
Genau.
Gehen wir mal von einer vorsätzlichen Tötung aus. Totschlag und dafür müsste ein Mensch gestorben sein. Das ist er nicht.
Damit ist so, der vollendete Totschlag damit, schon mal raus.
Und damit auch der Mord.
Genau.
Weil ist keiner tot. So. Zweite Frage, Versuch, Fragezeichen. Dafür müsste die Haupttat nicht erfüllt sein, kein Totschlag, check.
Genau.
Es müsste auch darüber hinaus der versuchte Totschlag strafbar sein. Gucken wir rein, 23, der Versuch eines Verbrechens steht strafbar. Totschlag und Mord sind auch Verbrechen, ist glaube ich 12.1 oder so, dass das Verbrechen sind, weil mehr als ein Jahr Freiheitsstrafe, auch check. So, dann müsste es einen Tatentschluss geben. So, und ich glaube, daran krankt es an der Stelle.
Ja, weil das ist nämlich auch mein Punkt, den ich...
Genau, weil mit dem Schießen ist auf jeden Fall unmittelbar angesetzt. Das springt jetzt so ein bisschen raus. Ne? Wenn ich in eine Gruppe schieße, dann geht's jetzt los mit der Tötung. Man wird sich aus irgendeinem Grund... Also die einzige Chance, sozusagen, es liegt jetzt hier kein Mord vor oder keine versuchte Tötung vor, egal ob es Mord oder Totschlag war, ist, dass der keinen Vorsatz hatte. Der wollte niemanden töten.
Genau.
Das wäre, es gibt noch eine zweite Variante, aber das wäre die erste Variante und da müsste man halt gucken, ne? Und so albern ich das eben fand mit dem CDU oder das immer noch finde mit der CDU und dem Ratsherrn und Lokalprominenz und 62 und so, 72, unter Umständen glaubt man ihm einfach, anders als jedem 20-jährigen Bengel, der eine Pistole hat und damit rumballert, wenn er sagt, ich wollte doch niemanden töten. Ob das natürlich, sag ich mal, jetzt im gesamtgesellschaftlichen Kontext sinnvoll ist, ist mal eine andere Frage. Ich meine, wie gesagt, der läuft da raus und ballert rum, hat der sie noch alle. Aber unter Umständen reicht es einfach nicht, um zu glauben, dass er die töten wollte.
Genau das habe ich mich auch gefragt, weil ihr müsst wissen, das Ganze ist auf Twitter schon in der Jura-Bubble oder in Teilen der Jura-Bubble und Teilen der Nicht-Jura-Bubble diskutiert worden. Und da krankte es bei mir auch dran, weil wenn wir das schon verneinen beim Vorsatz, dann kommen wir gar nicht zu diesem Konstrukt des Rücktritts, was auch der Kölner Stadtanzeiger ja versucht irgendwie zu erklären und aufzumachen und so, weil er hat ja weitere Patronen gehabt, aber hat ja nicht weiter geschossen und so. Ich glaube auch, dass wir da gar nicht hinkommen. Dass wir einfach schon vorher scheitern und dass es dann, so wie es ja jetzt auch ermittelt wird, eine gefährliche Körperverletzung ist.
Ja, also es gibt noch zwei Alternativen, ne? Also wir wissen es jetzt nicht mehr. Also Nummer eins ist, er hat keinen Tatentschluss. Wenn er nur wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt wird, so. Die zweite Variante ist, er hat Tatentschluss, schießt, trifft, steht über dem 20-Jährigen, hält ihm die Pistole an den Kopf und sagt, ach doch nicht.
Ja, dann ist es ein Rücktritt. Genau.
So, aber dann wäre es ein Rücktritt, weil die anderen, gehen wir davon aus, die anderen laufen weg, er hat da die Pistole, er ist körperlich und seelisch auch in der Lage abzudrücken. Das wäre auch so eine Sache, ne? Wenn ich jetzt zu dem Typen gehe und der schreit, Baba, und ich möchte abdrücken, meine Hand zittert, ich kann aber nicht abdrücken, ja? Weil ich habe so viel Mitleid, ich will den töten, aber geht nicht, wäre nicht freiwillig, ne? Wäre genauso, wie wenn die Pistole kaputt geht, ob der Finger nicht geht zum Abdrücken, ne? Auch wieder ein klassischer Fall, bloß nichts sagen bei der Polizei, weil unter Umständen kann dein Anwalt, wenn du jetzt erzählst, ich konnte nicht abdrücken, dann bist du dran wegen versuchten Mordes. Wenn du später sagst, dem du noch drüber nachgedacht hast mit einem guten Verteidiger und einer guten Verteidigerin, dann war das vielleicht doch freiwillig. Oder sagst halt gar nichts. Das ist halt die Sache. Dann wäre es tatsächlich die komplizierte Konstruktion Rücktritt, die halt sagt, wenn du freiwillig aufhörst mit dem Scheiß und der deswegen gerettet wird oder nicht verletzt wird, ist alles gut. Dann wird es gehen. Die dritte Variante ist, er könnte auch in Notwehr gehandelt haben oder gedacht haben, er hat in Notwehr gehandelt. Das stimmt. Die Konstruktion ist sicherlich auch noch denkbar. Dazu wissen wir
zu wenig über den Fall, das muss man auch sagen. Also
dann würde die Staatsanwaltschaft aber nur gegen die Angreifer mitteln und überhaupt nicht links. Aber es ist wahrscheinlich genauso wie alle anderen Silvestergeschichten. Unübersichtlich und es war halt keiner dabei und jetzt werden das mal alle vernommen. Genau. Da kann irgendwann noch der CDU-Kreisverband seinen Senf dazu geben. Man kann mich übrigens auch zu einem juristischen Seminar für die CDU-Kreisverband in Köln einladen. Ich bin da eh ab und zu. Ich würde da halt CDU-Zuschlag nehmen müssen.
Daniel, du hast noch ein bisschen Statistik, die du hier erzählen wolltest.
Genau, also das ist mir aufgefallen, wir erzählen ein bisschen zu wenig zur Statistik.
Das stimmt.
Dass wir ab und zu mal ein bisschen was erzählen müssen. Vielleicht mal zum Gefühl, ne? Wie viele Tötungen, vorsätzliche Tötungen es gibt und wie viele davon zusammenhängen, wie viele versucht sind. Also bundesweit gab es 2018 laut PKS, da sage ich noch gleich zu was, auch was das bedeutet, 2471 Tötungsdelikte erstmal. Mhm. Also 2471 Tötungsdelikte, 105 von einem Tatverdächtigen, sage ich auch
gleich. Ah, die Geschichte, ja, okay.
Mhm. Ja. Weißt du, welches es ist aus dem Kopf?
Es ist garantiert so eine Pflegergeschichte, ne?
Nee, nicht? Nee, noch geiler. Alles Versuchte, erzähle ich gleich. Erzähl mal ganz kurz, die 105 Taten von einem Tatverdächtigen in Bayern sind?
Nee, sprich.
Weißt du?
Nein, weiß ich
Stromstöße.
Nicht.
Da hat ein Typ irgendwie übers Internet Leuten gesagt, hier, ich mache medizinische Forschung, das machst du vom Fernseher. Dann hat er denen, ich weiß nicht, ob die das selber bauen mussten oder denen das geschickt, so eine Box gestellt und die an die Stromstöße anschaut. Und dann solltest du Geld dafür bekommen, dass du Stromstöße dir selber verpasst. Während er das sich über eine Webcam angeguckt hat und er hat das jungen Frauen und Frauen, nicht so jungen Frauen, machen lassen. Zum Teil wohl auch durch die Partner, wenn die
Männer so viel Strom abgekriegt haben. Männer sind ein Problem, wirklich.
Und das sind 105 versuchte Tötungen. Ja. Weil jedes Mal, wenn du jemanden an den Strom, also so viel Strom verpasst, sagst du halt, naja, wenn die halt stirbt sie, ne? So, und das sind 105 Taten allein von diesen 2471. Also wenn man das mal rausrechnet, wir reden eigentlich über 2400 Tötungsdelikte in Deutschland jedes Jahr. Und davon sind 544 vollendet gewesen. Also 544 Tote, 2400 versuchte Tötungsdelikte, ungefähr genauso viele Tatverdächtige. Und das Ganze ist die PKS. Was heißt das? Das ist die polizeiliche Kriminalstatistik. Also jedes Mal, wenn irgendwo ein Polizist auf seinem Blog einen Strich macht hinter Mord, ja, dann packen das die Landespolizeien packen das zusammen, das Ganze geht zum BKA und die nehmen diese ganzen Striche bundesweit. Warum sage ich das so? Naja, man muss halt schon mal sehr genau gucken. Nur weil die Polizei sagt, es war eine vorsätzliche Tötung, heißt das gar nichts. Nur weil die Polizei sagt, versuchte Tötung, sagt das gar nichts. Du kannst immer noch wegen versuchter Tötung verurteilt werden oder wegen schwerer Körperverletzung oder. Das Ganze entscheidet ja am Ende ein Gericht. Das ist aber PKS, polizeiliche Kriminalstatistik, sagt halt ungefähr 2400 versuchte Tötungsdelikte und davon 500 Dings. Also 2000 versuchte Tötung, 500 vollendete. Auf 4 versuchte Tötungen kommt also eine vollendete. Ganz spannend übrigens in diesem Zusammenhang, ungefähr 300 von diesen vollendeten Tötungen.
Das wollte ich gerade sagen, ja. Ungefähr 300 von diesen vollendeten sind Frauen, die von ihren Partnern oder Ex-Partnern umgebracht worden sind.
Genau, und mit Partnern meinen wir Intimpartner. Also ja. Anders als Männer, die ihre Mädels umbringen, warum auch immer.
Also ich will nicht das böse Wort Beziehungsdelikt sagen, weil das Wort Beziehungsdelikt ist ein schwieriges, aber tatsächlich von Männern, die in einer Beziehung waren oder das wollten oder was weiß ich, sind.
Und im über 90% haben die übrigens den gleichen ethnischen Hintergrund. Aber das ist auch halt nochmal so ein Thema, was man sich
das mal... Das können wir nochmal an anderer Stelle. Das würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil ja. Deutsche Männer sind eigentlich...
Also das Problem. Gefährlichste, was du eigentlich machen kannst in Deutschland ist, außer wenn du im Internet dir Stromschlüsse verpassen lässt, ist so diese Männergeschichten. Ja, das ist hauptsächlich das Problem. Also ne, das ist... Mehr als die Hälfte der Tötungsopfer sind. Gut. Ja, spannende Sache. Bestimmt spannend zu verteidigen, den 72-Jährigen. Er braucht auch nur noch 18 Jahre, bis sein polizeiliches Führungszeugnis gelöscht wird. Vergleich Folge 9.
Genau. War das 90? Ich dachte, das war 80. Mit 90. Ich weiß das Alter nicht. Ja, aber 90, dann passt.
Nee, mit 90 wird, wenn der jetzt wegen einer Tötung verurteilt werden würde, wäre das Thema und bei einer Körperverletzung wäre das wahrscheinlich wieder draußen. Ja, vielleicht auch da, ne? Wir haben das schon ein paar Mal gesagt, lauft nicht mit Messern raus. Wenn ihr jetzt 72 seid und in der CDU seid und einen Waffenschein habt, lauft halt nicht raus, sondern ruft die Polizei.
Genau, wenn euch irgendwas stört.
Wahnsinn. Wahnsinn. Ich würde niemals mit einer Pistole auf Menschen zulaufen. Also ich würde so ungern eine Pistole
in meinem Haus haben. Nein.
Aber mit einer Pistole rausgehen in den Streit, Wahnsinn.
Ja.
Also darf man nicht machen. Apropos Wahnsinn.
Und jetzt kommen wir zu dem...
Es gibt ja nicht nur Männer, die Mist bauen. Weil jetzt kommen wir endlich mal, ich freue mich gleich auf diese kleine Geschichte, die dazwischen drin steckt in diesem Fall.
Die dazwischen drin steckt? Okay.
Ja, genau, da kommst du gleich drauf. Spätestens wenn wir, machen wir gleich. Erzähl mal, Laura, was ist das zweite Thema?
Wir möchten über den furchtbaren Brand im Krefelder Zoo was erzählen. Und zwar, das werden wahrscheinlich alle mitbekommen haben, weil ich glaube, das ist relativ einmalig. Es
sei denn, Historiker hören in 200 Jahren unsere Podcast. Und deswegen, ja. Die wissen das vielleicht nicht mehr, weil der dritte Weltkrieg, den Trump ausgelöst hat, vor zwei Tagen. Alle gut, aber
so ein Brand in einem Zoo ist relativ einmalig, zumindest in Deutschland. Ich kenne davon nichts. Was ist passiert? In der Silvesternacht gab es einen Brand im Affenhaus des Krefelder Zoos, der so schlimm war, dass dort über 30 Tiere gestorben sind. Es haben, glaube ich, 2 Affen überlebt und eine Affenfamilie, die etwas anders untergebracht war. Ansonsten sind alle Tiere verstorben. Und es wurde dann viel spekuliert, worüber das ausgelöst werden, was der Auslöser war. Es war auch mal kurzzeitig in Frage, ob es Böller gewesen sind, aber etwas ähnlich Bescheuertes. etwas ähnlich Bescheuertes hat es wohl ausgelöst, und zwar sogenannte Himmelslaternen. Himmelslaternen, ja.
Ja, erzähl. Ich wollte wissen, was das ist.
Himmelslaternen sind solche, ich weiß nicht, was, die haben so ein Papier, glaube ich, außenrum, ne? Oder so.
Seidenpapier.
Und dann packst du eine Kerze rein, irgendwie. Und dann steigen die halt so in die Luft und dann kann man da irgendwie gute Wünsche und bla und niemand braucht das.
Die werden unter Garantie wahr, wenn man das so macht.
Genau, die werden unter Garantie wahr und deswegen sind sie auch in Deutschland verboten, weil niemand möchte in Deutschland, dass Menschen glücklich sind. Deswegen
ja auch Chemtrails.
Genau.
Also ganz, so. Also wir sind gerade auf dem, herzlich willkommen zu Deutschland beliebtesten Strafrechts- und Verschwörungstheorien-Podcast.
So, also das vorweg sein, die sind in Deutschland eigentlich verboten.
Mit eigentlich meine ich, sie sind verboten.
Sie sind verboten, genau.
Also im Freien, du kannst es in deiner Wohnung machen. Außer, wir kommen gleich dazu, aber im Freien
dann
darf
dann steigen sie an deine Decke und dann hast du was davon. Also,
dann brennt deine Hütte, kommen wir gleich zu 316 SGB und fortfolgende.
Also, und es ist wohl so, dass man in der Nähe dieses Affenhauses 4 von diesen Laternen gefunden hat. Da waren so Wünsche draufgeschrieben. Und es gab dann einen Aufruf, dass man konnte sie wohl sogar schon relativ gut einordnen, wegen der Windrichtung, wo sie ungefähr hergekommen sind. Und dann gab es einen Aufruf an die Bevölkerung, dass man sich doch bitte melden soll, weil es wäre besser, wenn man sich meldet. Und tatsächlich haben sich drei Frauen gemeldet. Eine Mutter mit ihren erwachsenen Töchtern, die 5 Laternen haben aufsteigen lassen, gesagt haben, sie wussten nicht, dass das verboten ist, haben die online bestellt. Und wie gesagt, 4 hat man gefunden, die 5. ist vermutlich verbrannt, wird vermutlich der Auslöser gewesen sein. Genau. Ja. Daniel.
So ein paar, ja, ich möchte noch ein paar schöne Zitate, ne? Also Kripo-Sprecher Gerd Hoppmann, ne? Ich kann das leider nicht mit Kölner Akzent, sehr schade. Es ist sehr anständig von der Familie, dass sie sich umgehend gemeldet hat und zu der Verantwortung bekennt. Auf ihn lastet jetzt großer Druck.
Ich möchte darauf hinweisen, dass ich gestern durch Zufall die Schlagzeile der gedruckten Bild gesehen habe mit der Überschrift Wir haben die Todeslaternen steigen lassen oder so. Und ich fand es wirklich großartig.
Hoffentlich haben sie sich für das Interview noch ein paar tausend Euro zahlen lassen. Die werden sie nicht brauchen. Kommen wir gleich zu. Es geht dann nämlich weiter. Also was noch vielleicht eine Sache ist, das war im Internet Stichwort Verschwörungstheorien auch so ganz weit hoch. Ja, welch Zufall. Da brennen irgendwelche armen Affen aus.
Genau, ja.
Und das ist genau in dem Jahr, wo es alle diskutiert. Und da ist doch alles aus Glas und Stahl. Ja, denkst du, habe ich auch drüber nachgedacht, wie brennt so ein Gewächshaus ab? Weil das Gewächshaus, was ich zum Beispiel auch im Kopf habe, besteht halt hauptsächlich aus Glas. Ja, ja, so ist das aber nicht mehr. Also 1975 errichtet und nach Informationen der Rheinischen Post überprüft die Polizei auch die baurechtlichen Gegebenheiten des im Zoo. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob das verwendete Plexiglas als Material für die Bedachung des Affenhauses geeignet war, da und so weiter und so fort. Dazu möchte man sich jetzt mal die Bauakten angucken, also offensichtlich ist Plexiglas verbrannt. Das Feuer habe sich gerade schnell ausgearbeitet und ein Brandmelder gab es da auch nicht.
Das soll aber auch schwierig sein tatsächlich, aber das habe ich auch nicht.
Ja, ich kann mir das vorstellen, weil diese Brandmelder technisch funktionieren ja so, dass die gucken, ob deine Luft sauber ist.
Genau.
Und wenn du, also ne, so ein Rauchmelder, und wenn du diesen Rauchmelder zum Beispiel im Badezimmer hast, dann löst er ja auch aus, weil da so viel
oder wenn man Raclette
Wasser
macht.
Oder wenn man Raclette macht. Wie war es eigentlich Silvester? So, aber kurze Zwischenfrage, es gleitet kurz ins Absurde ab. Riecht die Wohnung noch nach Raclette?
Nein, es hat tatsächlich so nur einen Tag gedauert.
Nur ein Tag, schön. Wenn bei Raclette oder wenn du das Badezimmer hast, dann reicht dieser Dampf, der Wasserdampf so ein bisschen oder ein bisschen so. Und deswegen hast du das zum Beispiel im Badezimmer und der Küche auch nicht. Und in so einem Gewächshaus wird das wahrscheinlich auch schwierig sein. Die Frage ist, ob man da nicht mit Temperatur messen oder Piff, Puff, Puff.
Ja.
Hilft dir auch nicht, kommst du dann schnell angelaufen, ist die Hütte schon abgebrannt. Also Plastikdach und dann kann man sich das vielleicht vorstellen. Ja, auch wir fangen mit der Statistik an.
Nee, ich habe noch diesen gespannt, was du da eingeschrieben hast, dass der Hersteller dieser Himmelslaternen ein Hersteller, das steht hier nicht, das ist unpräzise hier. Also ein Hersteller von Himmelslaternen sagt, um dem Ganzen jetzt besonders oder um diese Affen jetzt besonders zu betrauern, könne man doch weitere Himmelslaternen steigen lassen. Und ich frage mich, ob die Leute noch alle Latten am Zaun haben.
Ja, zur Verteidigung, das ist irgendein Hersteller aus UK, gab einen riesen Shitstorm, also aus dem Vereinigten Königreich, für die, die das später hören, die waren früher noch in der EU.
Sind die nicht seit diesem Jahr?
Seit Ende des Monats, ne?
Ich verstehe das auch nicht mehr, ich bin auch wirklich, also...
Nee, Brexit ist, meine ich, zum 30. oder 31.
Ah, das kann sein, ja.
Brexit-Datum aktuelles. Muss man erstmal gucken, der Brexit-Datum gibt's hier. Was?
Es gibt keins.
Ah! Nee, ist auch schwierig rauszufinden. Ich meine am Ende des Monats. 31. Januar.
Okay, gut, dann ist es endlich geschafft.
Liebe Podcast, wo man schnell was. Also Quelle ist Handelskammer Hamburg. Die werden uns nicht belügen.
Nein.
Die werden bestimmt.
Gut, Daniel.
Aber auch ein. Wir können kurz Axel anrufen. Axel ist der Anspruchsprachner dafür. bei der Handelskammer Hamburg. So, also, wir haben uns, kommen wir mal ganz kurz zur Statistik.
Nee, bevor du Statistik, wir haben uns gefragt, natürlich die Strafbarkeit. Was kann das sein? Und deswegen kommen wir jetzt zur Statistik von
Brandstiftungsdelikten.
Wupp, wupp. Wird übrigens nicht an jeder Uni gelehrt, nur an meiner.
Genau, Brandstiftungsdelikte ist nämlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, ob das Teil des Lernstoffes an der Uni und an der Uni und im Examen ist oder nicht. Und ich hoffe, dass deswegen das Laura alle meine Fehler ausradiert, weil ich habe ehrlich gesagt im Brandstiftungsbereich bisher noch nicht so richtig verteidigt.
Ich sage jetzt nicht, dass meine beste Examensklausur, die in den Brandstiftungsdelikten war.
Ja, deswegen, Laura wird mich gleich 35 Mal korrigieren. Freut euch auf dieses Freudenfeuer der Juristerei. Das aber vielleicht nur, also wenn ihr, guckt mal, bevor ihr das jetzt ganz doll lernt, guckt mal in eure Ausbildungsordnung, ob ihr das können müsst. Ja. Oder wenn ihr nicht Jura studiert, dann auch scheißegal. So, worum geht's denn eigentlich bei Brandstiftung? Naja, das Ganze ist in 306 fortfolgende StGB geregelt. Und warum gibt's das überhaupt? Naja, anders als so eine normale Sachbeschädigung, du läufst hin, haust auf dem Auto ein, Auto kaputt, gibt es bei der Brandstiftung so ein Element der Gemeingefälligkeit. Weil soll heißen, naja, wenn du halt irgendwo eine Haustür eintrittst, dann ist die Haustür kaputt, dann fallen nicht die drei Häuser nebenan kaputt und dann wird keiner verletzt. Wenn du aber Feuer legst, das... Ja, kommt drauf an, wie billig dein Haus ist, aber wenn du, also ist klar, wenn du Feuer legst, dann kann das halt, das so kann schnell eine Lage eskalieren. So. Ist also eine schlimmere Version der Jurist oder die Juristin sagt Qualifikation der Sachbeschädigung. So. Mhm. Polizeilich erfasst, wir sind wieder bei Polizei, PKS, wir erinnern uns, das schreiben irgendwelche Polizistinnen und Polizisten auf, weißt du gar nicht, ob das stimmt, sind 2018 bundesweit 20.369 Taten, wir dann uns also ungefähr viermal so viel wie versuchte Tötung. Davon fahrlässige Brandstiftung, Fahrlässigkeit haben wir auch schon mal besprochen, kommen wir auch gleich nochmal hin, also das nicht vorsätzlich, sondern es hat halt gebrannt, aber ich wollte das eigentlich gar nicht. 7.732 fahrlässiger Beiführung einer Brandgefahr, das erklärt am besten gleich mal Laura, 810 Taten und der Rest ist das Vorsätzliche und das sind 11.827 Taten, also anders ausgedrückt, 7.700 oder 8.500 Mal hat es gebrannt, weil jemand nicht aufgepasst hat, zu Details kommen wir, und 12.000 Mal, weil jemand etwas abbrennen wollte. Spannend ist, 80% der Tatverdächtigen sind männlich,
ja.
Männer sind ein Problem. Bei den vorsätzlichen Taten sind 20% der Tatverdächtigen unter 14, also Kinder. 40% der Taten bestehen zwischen der Tatverdächtigen sind Jugendliche zwischen 14 und 18. 25% der Tatverdächtigen sind zwischen 18 und 21. Also insgesamt sind 85% der Tatverdächtigen für vorsätzliche Brandstiftung sind unter 21. Ja, spannend. Also es ist also ein klassisches Jugenddelikt. Ne? Also es gibt, wenn du der Feuerteufel von der Feuerwehr bist. Ja, dann bist du der junge Feuerwehr von der Feuerwehrmann von der Wenn du der Feuerteufel von der Feuerwehr bist, bist du der junge Feuerwehrmann. So. Spannend ist auch, dass es signifikant mehr Taten in den neuen Bundesländern gibt. Also das heißt nicht insgesamt, sondern pro 100.000 Einwohner. Und dass es ein Nord-Süd-Gefälle gibt. Das vielleicht dazu erstmal.
Bedeutet im Norden mehr als im Süden oder umgekehrt?
Norden mehr als im Süden und im Osten deutlich mehr als im Rest. Rest und vielleicht noch bei die fahrlässigen Taten, die sind relativ gleichförmig über die Altersstruktur. Ne? Also fahrlässig sind auch alle. Ja gut, das kann ich mir auch vorstellen. Ja,
das passiert
also,
ja schnell.
Aber das hauptsächlich Männer zündeln, das hauptsächlich Kinder und Jugendliche zündeln und das hauptsächlich Ossis zündeln, das ist nicht ganz richtig, aber dass da mehr gibt.
Sag das so, bitte nicht so. Ich habe gerade eine gute Anstaltfolge dazu geguckt und wenn wir weiter so reden über Leute, die genauso deutsch sind wie wir, oder auch nicht, dann wird es nie besser.
Ach so. Ja, ich glaube, das hängt. Du meinst jetzt, was ich sage, Ossis.
Ja.
Ja, okay, also in den neuen Bundesländern ein bisschen mehr.
Auch das ist eigentlich.
Ja, der Stelle ist es aber halt eine Signifikanz, ne? Also, was auch immer da gesellschaftlich anders strukturiert ist noch. Ja. So kann auch vielleicht sein. Mehr junge Menschen leben da zum Beispiel nicht. Müsste man sich aber angucken. Also. Sollte jetzt kein Bashing werden, außer von Kindern und Jugendlichen, die sind natürlich schlimm beim Brandstiften. Es gibt halt diese Abhängigkeit. So.
Ja,
nee, es ist auch spannend. Ist, es gibt auch keine große Abhängigkeit zu Nationalitäten, Außer Nationalitäten, die typischerweise in Flüchtlingsunterkünften wohnen, die haben eine relativ, die sind signifikant häufiger dabei. Liegt, Zahlen habe ich jetzt gerade nicht aufgeschrieben. Liegt aber wahrscheinlich daran, weil du halt die ganzen psychisch kranken Leute hast, die halt irgendwo eingesperrt sind und dann, und natürlich die Anzeigequote auch ein bisschen höher ist in dem Bereich. Aber darüber vielleicht mal was anderes. So. Was ist Brandstiftung? Brandstiftung ist, wer fremde Gebäude, Hütten, also wer fremde Sachen anzündet. Was für Sachen? Gebäude oder Hütten? Gebäude, stellt euch ein Haus vor, Hütte, Kleinheitsgebäude, ja. Betriebsstätten, technische Einrichtungen oder Maschinen, Warenlager oder Vorräte, Kraftfahrzeuge, Schienen, Luft- oder Wasserfahrzeuge, Wälder, Heiden oder Moore oder Land- oder Ernährungs- oder forstwirtschaftliche Anlagen oder Erzeugnis in Brand setzt oder durch Brandlegung ganz oder teilweise zerstört, wird mit Freiheitsstrafe von 1 Jahr bis zu 10 Jahren bestraft. Die geneigte Zuhörerin oder Zuhörer hat gleich erkannt, dass fremde Gebäude angezündet werden müssen, also fremde Sachen. Wer also nicht fremde Sachen, sondern das eigene Haus anzündet, wird nur bestraft. Und jetzt muss ich kurz gucken, wo habe ich es aufgeschrieben? Ist, glaube ich, ob...
Das geht dann über die schwere Brandstiftung.
Genau, über die schwere Brandstiftung. Genau, ebenso wird bestraft, wer bla 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 in Brand setzt oder eine Brandlegung ganz total zerstört und dadurch einen anderen Menschen in die Gefahr einer Gesundheitsschädigung bringt. Wenn du das eigene Haus abbrennst, ganz weit draußen, niemand ist da, niemand wird verletzt, kommst du, wenn ich das richtig verstanden habe, kommst du mit von weg. Also nicht strafbar.
Es ist auch ein Unterschied, ob du ein Gebäude anzündest, was ein Gebäude einfach ist, oder ob das ein Gebäude ist, wo Menschen wohnen wollen sollten.
Weil das ist, Laura?
Dann schon eine schwere Brandstiftung.
Erzähl mal.
Genau, die schwere Brandstiftung unterscheidet sich nämlich dadurch, dass man, wenn man ein Gebäude anzündet oder ein Schiff oder eine Hütte oder einen Raum, wo Menschen wohnen oder eine Kirche oder ein anderes der Religionsausübung dienendes Gebäude oder eine Räumlichkeit, die zeitweise dem Aufenthalt von Menschen dient, zu einer Zeit, in der Menschen sich dort aufzuhalten pflegen. So, das sind die Voraussetzungen für die schwere Brandstiftung. Das heißt, immer wenn irgendwie Menschen in Gefahr kommen könnten, weil sie da wohnen oder weil sie da sein könnten aus anderen Gründen, dann ist es sofort eine schwere Brandstiftung.
Und Kirchen und andere Religionsausübungen dienende Gebäude.
Ja, aber ne? Da sind häufig also, dann manchmal auch Menschen drin.
Ja, manchmal auch nicht. Also, genau. Aber also, wenn du eine Kirche anzündest oder ein anderes Gotteshaus oder irgendwas anzündest, wo Menschen drin sein könnten, gibt's extra. Genau. Ganz genau. So, und das Ganze ist wie immer, erinnert euch an Folge 1, man muss dazu Vorsatz haben. Also man muss das nicht nur machen, sondern man muss das auch wollen. Mhm. Jetzt gucken wir uns mal die Mutti mit ihren beiden Töchtern an und stellen fest, wollten die das Affenhaus abbrennen? Nein.
Also wollen wir hoffen, dass sie das
nicht Ja, gehen wir mal fest. Also da stellen wir jetzt mal, ja. Das war jetzt ein dummer Unfall. Was das ist, kommen wir jetzt zu. Deswegen gibt's wie so häufig, die fahrlässige Brandstiftung und das ist 306d. Und da ist dann die fahrlässige Brandstiftung. Wer also das, die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe befragt. Kurze Zwischenfrage, warum ist es denn keine schwere Brandstiftung? Da sind ja Affen drin.
Weil Affen keine Menschen sind. Affen gelten gemeinhin wie alle anderen Tiere als Sachen.
Zumindest im Strafrecht.
Zumindest im Strafrecht.
Genau. Es gibt, also zum Hauptstrafrecht. Es gibt im Nebenstrafrecht, Stichwort Tierschutz, gibt es noch ein paar Regelungen. Aber das könnt ihr euch merken, juristisch sind die erstmal sind keine Sachen, werden aber wie solche behandelt.
Genau, das stimmt. Das ist
die Formulierung.
Ja, ja, genau. Deswegen ist es auch, wenn ich so, ein Tier verletze, ist es erstmal eine Sachbeschädigung, strafrechtlich.
Und es ist auch eine Räumlichkeit, die zeitweise dem Aufenthalt von Menschen dient, dieses Affenhaus, aber nicht zu dem Zeitpunkt, genau. wenn sich Menschen dort aufzuhalten pflegen, weil es ist ja nachts. Und um Mitternacht ist man nicht im Zoo. So,
deswegen ist es keine schwere Brandstiftung, sondern...
Genau, deswegen wird es nur...
Also keine fahrlässige schwere Brandstiftung, sondern nur eine normale, in Anführungsstrichen, normale Brandstiftung, weil ein fremdes Gebäude in Brand geraten ist.
Genau. In Brand gesetzt. Was braucht man für Fahrlässigkeit? Für Fahrlässigkeit braucht man, die außer Acht lassen des im Verkehr erforderliche das außer Acht lassen des im Verkehr erforderlichen Sorgfalt. Mein Gott, das war ja mies. Also, du musst das machen, was man im Verkehr üblicherweise macht. Im Straßenverkehr musst du bremsen. Die Frage ist, wenn du mit Laternen handhabst, wenn du mit Feuer rumhantierst, dann musst du dafür sorgen, dass aus diesem Feuer keine Gefahr passiert. Also, wenn du eine Kerze in die Wohnung stellst, darfst du die nicht halt einfach brennen lassen, stundenlang, ohne dass du guckst. Ne? Mhm. Oder wenn du draußen mit Feuer hantierst, könntest du auf die Idee kommen, dass du darauf achten musst, dass da nichts anderes anfängt zu brennen. Wenn du jetzt natürlich eine Kerze durch die Gegend fliegen lässt, ja, ob das jetzt eine Kerze ist oder ein kleiner Brandsatz, der das irgendwie erhitzt, da könnte man sagen, das ist schon ziemlich fahrlässig.
Ja, ich gucke übrigens gerade, es lässt sich relativ einfach übrigens bestellen.
Ja, immer noch, ich bin mir sehr
sicher. Aber es steht tatsächlich, also wenn ich jetzt bei Amazon gucke und das erste Mal anklicke, steht da, aber wer liest sich das halt durch, ne? Himmelslaternen bedürfen einer Aufstiegserlaubnis und können daher in Deutschland nicht ohne Erlaubnis eingesetzt werden.
Ja, wenn ich es richtig verstehe, kriegst du diese Erlaubnis auch nicht.
Nee, kriegst du auch nicht, aber du kannst sie, also es steht hier halt irgendwo, aber natürlich kann ich es trotzdem kaufen. Die Frage ist, liest man das oder liest man das halt nicht, ne?
Ja gut, ich kann auch, ja gut, da kommen wir erstmal, lass uns so kurz anschauen. Also für die, was heißt das für diese drei Damen dort? Also die Mutter mit ihren zwei Töchtern, alle erwachsen, die haben sich halt nichts dabei gedacht, das haben sie auch schon erzählt, also sie haben wohl gesagt, naja, ja, wir wussten nicht, dass das verboten ist und wir wussten auch nicht, also das stand auch nicht auf diesen Unterlagen, ne? Oder Unterlagen, auf den Laternen drauf.
Oder auf der Verpackung.
Und wenn man jetzt davon ausgehen kann, ne, also das ist, sagen wir so, der Zentrum dieser Verteidigung, wenn man sich mal überlegt, wie müsste man die Beschuldigten dort verteidigen, wäre die zentrale Verteidigungsfrage, ist überhaupt der Brand wirklich verursacht worden durch diese Laterne?
Ja.
Also die Tatsache, dass vier gefunden wurden und diese vier Laternen auch denen zugeordnet werden können, weil die ihre Neujahrsgrüße darauf geschrieben haben. Und man dann ja auch noch alles zugegeben hat, das Kind ist jetzt ja am Boden gefallen, ja. Hätte man nämlich die Schnauze gehalten, wäre das unter Umständen gar nicht, wieso, wir haben vier losgeschickt, ne? Oder man hätte einfach die Schnauze gehalten und gehofft, bei der Durchsuchung, wenn die rauskommen wäre, hätte man eine durchsucht. Wenn man dann feststellt, na, da sind fünf gekauft worden, wir haben vier gefunden, schwierig zu verteidigen, aber hätten die Schnauze gehalten und da hätte unter Umständen gar nicht, wäre strafrechtlich gar nichts passiert, ja.
Ja.
Also, was den Frauen nämlich jetzt droht, ist fahrlässige Brandstiftung, wird bestraft mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe. Es sind keine, ne, also jetzt muss man mal überlegen, Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahre, das ist das Höchstmaß. Ist das ein besonders schwerer Fall? Nein, ne, schwere Brandstiftung ist es nicht, weil kein Mensch gestorben oder verletzt wurde. Auch nicht da drin war. Also, wie viel schlimmer kann es denn sein, als dass viele Tiere sterben? Ne?
Ja.
Wie viel schlimmer kann es sein, als dass eine große Anlage verbrennt? Das heißt, man bewegt sich sicherlich, wenn man Pech hat, schon im Bereich, nicht mehr im Bereich einer Geldstrafe, sondern schon im Bereich einer Freiheitsstrafe, die sicherlich zur Bewährung auszusetzen ist, wenn die das nicht ständig machen. Ne? Aber könnte schon sein, dass man da nicht nur mit einer Geldstrafe rauskommt. Kann auch sein, dass die jetzt irgendwie, dass man auch sagt, naja, der Zivilrecht, der Kongerechte ist so schlimm, dass es da nur eine Geldstrafe gibt. Aber da wird es auf jeden Fall, wenn das festzustellen ist durch das Gericht, dass so eine von diesen Flammen dort dieses Dach wahrscheinlich zum Brennen gebracht hat, dann ist relativ schnell vorbei, dann wird es eine fahrlässige Brandstiftung geben, bis zu 5 Jahre oder Geldstrafe.
Ja.
Ja. Ja, das ist ganz schön bitter.
Das ist ganz schön bitter, aber der ganze Fall ist ganz schön bitter.
Ja, kommen wir mal dazu. Ich meine, der Punkt ist, das ist ja kein Einzelfall. Laura kann mal weitermachen.
Ja, genau. Also, wir haben ja einen schönen Fall, und zwar heiraten kann teuer werden, die erste. Folgender Fall. Es war eine Hochzeit, die Braut hat auch solche Laternen gekauft. Man sollte das wirklich lassen.
Die Mutter der Braut übrigens. Ich habe das falsch notiert, sehe ich gerade.
Toll.
Es ist immer die Mutter der Braut.
Gut. Die Mutter der Braut hat diese Laternen mitgebracht. Und eine Laterne hat dann, oh Wunder, in der Luft Feuer gefangen, ist auf die Terrasse eines Wohnhauses gefallen und hat das Haus, das Holzgebälk des Hauses verbrannt und auf ein Nachbargebäude ist es auch noch übergesprungen. Gab einen Sachschaden von 300.000 Euro und das Haus war wahrscheinlich hin.
Katsching.
So, und das OLG Frankfurt hat dazu gesagt, folgendes, Verkehrssicherungspflichtverletzung der Veranstalter der Hochzeit. Und der Bräutigam ist dann zusammen mit seiner Schwiegermutter verurteilt worden. Zu was?
Schadenersatz. Ja, zur Zahlung von 300.000 Euro Schadensersatz. Also wir befinden uns jetzt im Zivilrecht, es gibt keine Strafe mehr. sondern es ist nur die Frage, wenn du so einen Scheiß machst, dann musst du halt den Schaden daraus bezahlen. In dem Fall wurden die Schwiegermutter, die hat das angeschleppt, und der Bräutigam, warum man den verklagt, wird wahrscheinlich sein, weil der am meisten Kohle hatte. Weil es gibt ja noch die Braut, die das mitveranstaltet hat, ne? Also Veranstalter einer Hochzeit sind üblicherweise das Brautpaar. Und dann picke ich mir halt die raus, die am meisten Geld haben, ne? Im Zweifel höre ich mich mal ein bisschen um, detektiere ein bisschen rum oder google mal ein bisschen, finde raus, wer die Kohle hat, und dann verklage ich die, die die Kohle haben. Und damit durften die schön 300.000 Euro latzen.
Ja, aber wenn ich ein ganzes Haus abfackel, dann...
Zwei.
Ja, zwei. Da war es wieder die Mutter der Braut. Ich weiß nicht...
Ja, wir müssen uns mal ein Täterprofil langsam oder ein Täterinnenprofil ausarbeiten, denn ich komme mal mit Fall Nummer 3, heiraten kann teuer werden, Nummer 2. Diesmal spielt das Ganze am Rhein und siehe da, die Mutter der Braut bringt 5 Laternen mit. Offensichtlich werden die im Fünferpack verkauft.
Offensichtlich.
Und die Hochzeitsgesellschaft entscheidet sich dafür, 4 davon steigen zu lassen. Daraufhin brennen Teile eines Yachthafens ab. Scheiße. Schaden 107.659,40 €, namentlich 53.829,70 €. Also das sind verschiedene Schadenspositionen. Aber insgesamt 107.659,40 € kostet dieses Teil des Yachthafens. Und spannend ist, dass wir sind wieder im Zivilrecht, dass geklärt werden konnte, dass es noch weitere Hochzeiten gab, die auch am selben Abend in der größeren Umgebung die gleiche großartige Idee hatten, diese fliegenden Brandstifter, also diese Himmelslaternen steigen zu lassen. Und das ist aber egal, weil es wird jetzt nämlich total spannend. Also, vollkommen klar ist, die Beklagte, also das ist die Fall wird nur die Schwiegermutter oder die Mutter der Braut verklagt. Nach Ansicht des Senats hätte die Beklagte der Hochzeitsgesellschaft keine Himmelslaternen zur Verfügung stellen dürfen. Das heißt, alleine, dass sie das mitschleppt, reicht aus, dass sie sich haftbar macht, weil sie hat sie nicht fliegen lassen, das haben andere gemacht. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als diese Dinger in Rheinland-Pfalz noch nicht verboten waren. Übrigens, falls ihr gelesen haben solltet, im Internet Mecklenburg-Vorpommern hätte die Dinger noch nicht verboten, das stimmt nicht. Mecklenburg-Vorpommern hat zwischendurch mal klargestellt, dass die da auch verboten sind. Also sie sind immer verboten.
Lass es einfach sein.
Und wirklich. Genau, also jetzt passiert nämlich Folgendes. Die Mutter schafft also eine Gefahrenquelle, indem sie diese Dinger mitbringt und sagt, guck mal, ist das eine tolle Idee, wir könnten die fliegen lassen. Und alle sagen, ah, ist das romantisch, super, machen wir. So.
Der Jurist sagt, nein, lass das sein. Und niemand hört auf den Juristen.
Ja, der Feuerwehrmann auch, aber die Feuerwehrfrau. Aber es macht es halt trotzdem gemacht. Ne? Die Leute sind halt einfach schlauer als andere. So. Und jetzt gibt's nämlich eine richtig fiese Konstruktion und die heißt 830 BGB. BGB, Bürgerliches Gesetzbuch. Und da steht in 823 so in dem Bereich, drin, wenn du Mist baust, musst du dafür bezahlen, ja, und da kommt, das ist nämlich so, und ganz grundsätzlich steht drin, wenn du Mist baust und daraus ein Schaden entsteht, ne, also du baust Mist, du nimmst deine Patschehände und haust auf die Ming-Vase aus dem 18. Jahrhundert, sie fällt herunter und zerbricht, dann musst du sie bezahlen, weil du dagegen gepatscht hast, fällt sie runter und ist kaputt. Jetzt sagt aber 830 BGB, der ist richtig fies in dem Fall, da ist es nämlich so, es gibt nämlich die Haftung aus 830 BGB und diese Vorschrift setzt voraus, dass mehrere Personen unabhängig voneinander gefährliche Handlungen begangen haben und mindestens eine davon den Schaden verursacht hat, sich aber nicht feststellen lässt, welche.
Mhm.
Also zum Beispiel, ich bin am Rhein und mehrere lassen ihre Laternen da hochfliegen und die landen unten und dann brennt dein Yachthafen ab. Oder aber, es ist Silvester, du ballerst mit deinen Raketen rum und nebenan lassen 3 Frauen ihre Himmelslaternen ab losfliegen. Und jetzt kann nicht mehr festgestellt werden, ob es die Raketen waren oder deine Himmelslaternen. Es muss nämlich nur feststehen, dass jeder Beteiligte schadensverpflichtig gemacht hätte, wenn die Kausalität feststünde. Soll heißen, wenn deine blöde Laterne da gelandet wäre, dann brennt das Affenhaus ab.
Ich habe eine Lösung für das Gesamtproblem.
Ja, ich
wir schaffen einfach alles ab.
Wir schaffen einfach alles ab. Affenhäuser. Plastik. Nein, so, und das führt dazu, dass sowohl in der Fall am Rhein, als wahrscheinlich auch im Fall in wo ist das?
War auch Frankfurt.
Nee, das war jetzt nicht Frankfurt. Also wir waren am Rhein, das war jetzt nicht Frankfurt, Krefeld. Sondern bei Koblenz, in Krefeld, wenn festgestellt wird, dass es hinreichend wahrscheinlich ist, aus zivilrechtlicher Sicht, das ist nicht so streng, dass da die 5. Laterne diesen Brand ausgelöst hat, dass dann die Frauen komplett haften, und zwar gemeinschaftlich.
Ja.
Soll heißen.
Gesamtschuldnerisch.
Weißt du schon, gesamtschuldnerisch, weißt du, was der Spaß gekostet hat?
Ich kann noch mal, guckst du?
Ich gucke auch gerade, ja. Krefeld Schaden müsste ja zurzeit. Ah, gibt sogar einen Artikel, was auf die zukommt. Aber es ist ein Plusartikel. Das brauchen wir nicht. Wir sind selber Juristinnen und Juristen. So, also, so oder so, also die Höhe weiß ich jetzt nicht, aber da kommen ja schnell, da wird ja, ich meine, das wird ja nicht nur 500.000 Euro kosten, so ein Haus, das ist wahrscheinlich ein bisschen mehr. Dazu die Affen, die haben ja auch einen wirtschaftlichen Wert. Schadensersatz, Schmerzensgeld gibt's jetzt nicht, weil wenn Affen sterben und Schmerzen haben, gibt's keinen Schadensersatz, aber so, aber da kommt auf jeden Fall 500.000 Millionen schnell was zusammen. Dazu der Feuerwehreinsatz, piff, paff, puff. Also das Hauptproblem in dem Fall, wenn die zu mir gekommen wären und sagen, Herr Brokers, was soll man machen? Ich habe gesagt, erstmal zwei von ihnen brauchen hier im Haus einen anderen Verteidiger, ja, eine andere Verteidigerin, weil man nur einen verteidigen kann. Und dann hätte man denen erklären müssen, ihr haltet jetzt die Klappe, ja, und zwar nicht, weil das strafbar für euch ein Problem ist, sondern weil, wenn ihr jetzt was sagt, dann seid ihr ruiniert. Ich meine, das sind halt unerkannte Millionärinnen. Ja, dann haben die verdient, aber die sind halt ruiniert, so. Das ist halt an dem Punkt, werden natürlich einige sagen, Mensch, ja, aber ja, halt Klappe halten an dem Stelle. So, das heißt, die drei Frauen werden wahrscheinlich, egal wer von denen das bestellt hat, egal wer von den dreien das konkret losgeflogen hat, wenn die das drei zusammen gemacht haben, dann sind die wahrscheinlich dran und dürfen diesen kompletten zivilrechtlichen Bums bezahlen, ihr Leben lang im Zweifel.
Das kann gut sein.
Und da kommt einiges auf die zu, neben den erheblichen Kosten für so ein Strafverfahren, das wird auch nicht, ist auch nicht unerheblich, aber das wird halt, also wenn, soweit man das überblicken kann, nach jetzt 830 BGB bricht den Damen das Genick. Worauf ich mich gefreut habe, Laura.
Aber wo hast du dich drauf
scheint gefreut? Einen ganz besonderen Tätertypus zu geben.
Und der wäre?
Naja, offensichtlich Mütter von Frauen mittleren Alters. Mütter von Frauen. Es sind, also wenn die anderen Frauen wissen jetzt nicht, wie alt sie waren, die geheiratet haben.
Wann ist man denn eine Frau mittleren Alters? Das ist ja schon die erste
Frage. So mit 30? Ich habe keine Ahnung. Also, aha,
ja.
Nein, ich weiß nicht, wie mittleren Alters. Aber ich sag mal, Frauen, also die Frauen da, die aus dem Park waren über 30 und die Mutter war irgendwie bis zu 60. Also die scheint, so.
Die Boomer-Generation,
aber diese Oma-Generation, die sind nicht nur Umweltsäue.
Nee, das ist ja nicht mal die Oma-Generation, das ist ja nicht unsere Großeltern-Generation, sondern das ist unsere Eltern-Generation.
Genau, die Boomer-Frauen.
Das sagte ich schon dreimal.
Hab ich überhört, ich habe so laut gelacht.
Genau.
Also, die Boomer-Frauen, die brennen uns hier die Yachthäfen, Holzhäuser und
Hafenhäuser ab.
Das scheint aber, das ist, oh, ist ja nur eine Stichprobe, aber diese, aber ich, bestimmt sind diese Himmelslaternen in diesem gesellschaftlichen Kreis, ich sag mal, offensichtlich ganz heißer Scheiß.
Ja, man sollte sie einfach nicht bestellen. Aber es wird einem auch sehr leicht gemacht.
Bestellen kannst du. Ja, aber das ist auch keine Ahnung. Übrigens, die Strafbarkeit für den Hersteller sehe ich nicht. Der sitzt wahrscheinlich eh nicht in Deutschland. Für den Händler auch nicht. Ich meine, nur weil du ein Feuerzeug verkaufst, wirst du, ne? Also das sehe ich nicht. Aber, boah.
Ja.
Das, und die zivilrechtlich mit reinzunehmen, das haben die versucht hier in die haben den Streit verkündet, das heißt, wir haben gesagt, hier, wir möchten im Zweifel auch nochmal den Hersteller dieser Himmelslaternen mitverklagen, aber das war zum Beispiel in Koblenz gar nicht möglich, nötig, weil die nämlich voll gewonnen haben. Also so ein paar Details, wenn sie jetzt im Urteil durchgehen, die haben nicht alles gekriegt, aber grundsätzlich braucht man keine Kausalität, was richtig ätzend ist.
Ja.
Dann bist du, also die sind geliefert.
Das stimmt.
Kann man bestimmt noch was machen, wenn man die Akte kennt. Müsste man sich mal angucken.
Gut.
Man möge sich melden.
Wir kommen zum Strafrechtsmove der Folge. Den hat Daniel rausgesucht. Und zwar, was ist passiert? Es gab einen jungen Mann, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Der hat sich, ich konnte da nicht rausfinden, warum, vorher eine Verfolgungsjagd mit Polizeibeamten geliefert, ist dann aber irgendwann...
Ich habe auch.
Was?
Deine Vermutung. Wahrscheinlich wollte der nicht
verhaftet abhauen, ja, genau.
Warum? Wie verhält sich das? Haben die sich verabredet? Nein, der wollte weg.
Das habe ich mir gedacht, es ließ sich nur nicht einen genauen Rückschluss auf die Taten. Gut. Ist dann festgenommen worden. Es lagen bereits zwei Haftbefehle gegen ihn vor. Da habe ich nicht genau herausfinden können, weswegen. Es wird aber erwähnt, dass er noch eine geringe Menge Drogen bei sich hatte. Vermutlich geht es um Drogendelikte. Und dann hat er gesagt, Freunde, ich würde jetzt aber gerne noch mal kurz meine Freundin sprechen. Und die haben sie dann hergeholt. Und dann hat er ja auch der Polizeiwache einen Antrag gemacht. Ist das nicht romantisch?
Romantisch, dass sie angenommen hat?
Ja.
Das ist ja schon mal nicht schlecht.
Und ich habe folgende Frage dazu, weil ich gestern tatsächlich einen Film gesehen habe, aus dem Nichts, dieser NSU-Film,
ja.
Wo sie im Knast geheiratet haben. Und ich habe mich gefragt, ob das geht.
Ja, Paragraph 14 in Niedersachsen. Und zwar, wie heißt das, Justizvollzugsgesetz? Ja, Niedersächsische Justiz, Paragraph 14, was steht da? Entschuldigung, ich muss nebenher scrollen, weil das ist so ein wahnsinnig riesiges Gesetz. Und man kann, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Variante 1 ist, du besuchst mit deiner Verlobten, du nimmst den, das könnte man versuchen, du nimmst den Priester, Pfarrer, Imam oder was auch immer und deine Verlobte, wir gehen davon aus, er ist im Knast, realistisch, ne? Lässt die dich besuchen zusammen, ja. Dann sitzt du da am Tisch und dann machst du das einfach.
Genau, so war das in dem Film.
So, das wäre Nummer 1, ne? Also Doppelbesuch mit 2, zack. So, Problem ist, das hat ja keine Rechtswirkung, ne? Außer dass dein Gott jetzt sagt, sehr schön. So, darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, Ausgang und Urlaub zu erhalten. Oder auch ausgeführt zu werden. Also ausgeführt heißt.
Also ich kann nicht meinen Standesbeamten mit in den Knast nehmen.
Der wird das wahrscheinlich nicht machen. So, der sagt wahrscheinlich, ich fahre noch nicht in den Knast. Aber du könntest natürlich jetzt sagen, ich möchte gerne dorthin gebracht werden. Oder wenn du Lockerung bekommen kannst, dass du zum Beispiel mal einen Tag Knast oder, dann könntest du das machen. Und dann könntest du auch im Knast heiraten. Und der Hintergrund, warum es überhaupt erlaubt sein muss, ist Resozialisierung. Mhm. Das Bundesverfassungsgericht sagt, wenn du im Gefängnis bist, hast du einen Anspruch auf Resozialisierung. Was kann dich denn mehr resozialisieren, als wenn jemand zu dir kommt und sagt, lass uns doch ewig binden? Ne? So eine Hochzeit, eine Ehefrau draußen, macht es nicht nur statistisch, sondern auch tatsächlich wahrscheinlicher, dass du dein Leben vielleicht irgendwann mal in den Griff kriegst und nicht mit 2 offenen Haftbefehlen und einer Tasche voll Koks vor der Polizei wegrast. Ja? Also
am zweiten Weihnachtsfeiertag.
Am Weihnachtsfeiertag, also genau, so der wollte nur ein bisschen Schnee, ne? Also, ich weiß nicht, was für Drogen er hatte, aber nein, also deswegen ist das wohl möglich und das kann man organisieren, wenn ihr uns also im Gefängnis hört und unbedingt heiraten wollt. Wir stehen nicht zur Verfügung, glaube ich, beide, aber ich stehe zur Verfügung, das zu organisieren.
Genau.
Das kriegen wir hin, das müsste
klappen. Die beiden müssen jetzt nicht warten, bis er wieder aus dem Knast kommt.
Das kommt auch dran, das muss ja alles verhältnismäßig sein, ne? Wenn die jetzt sagen, nee, das machst du nicht, weil du sitzt jetzt hier deine 12 Monate, deine 8 Monate ab.
Ja, gut.
Aber ein guter Strafverteidiger wird das organisieren können, dass man das vorher hinkriegt.
Gut.
So. Kommt immer darauf an, weshalb er verurteilt wurde, ne? Wenn 2 Haftbefehle gab und die nicht, irgendwie nicht mit Personenfahndung da, also wenn er halt nur quasi zufällig aufgegriffen wurde und da nicht mit Zielfahndung rausgezogen wurde, dann oder auch vorher nicht in Urhaft saß, dann ist das halt auch tatsächlich irgend so ein BTM-kleinen Scheiß und hat sich aber nicht gestellt.
Ja, das stimmt. Ja. Daniel.
Aber es ist im Knast nicht ganz ausgeschlossen mit dem Heiraten. Ja, der Gratistipp.
Ja.
Der Gratistipp der Folge ist diesmal, du musst immer noch nichts bei der Polizei sagen. Warum sage ich das? Es gab vor 1,5 Jahren eine Strafrechtsreform und da haben ganz viele Leute auf anwalt.de und so aufgeregt geschrieben, ja, jetzt muss immer jeder bei der Polizei was sagen. Aber bei der Polizei muss keiner was sagen. Also wenn man Beschuldigter ist, also jemand kommt und sagt, du bist hier, ich möchte dich mal überführen, dann muss man eh nichts sagen. Auch wenn man nichts, wenn einem das nicht gesagt wird, man muss nichts sagen. Und es gibt jetzt eine neue Entwicklung, das ist in Paragraph 163 StPO Absatz 3 aufgeschrieben und das steht drin, Zeugen sind verpflichtet auf Ladung von Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft, Klammer auf, das heißt auf Ladung der Polizei, zu erscheinen und zur Sache auszusagen, wenn die Ladung an Auftrag der Staatsanwaltschaft zugrunde liegt. Wenn ihr so ein bisschen aufgepasst habt bei uns, haben wir schon mal erzählt, die Staatsanwaltschaft beauftragt immer Vernehmungen, beziehungsweise die Ermittlungen. Das ist aber damit nicht gemeint, sondern der Staatsanwalt soll die Möglichkeit haben, wenn ich jetzt vorgeladen werde, ich gehe da nicht hin und dann sagt die Staatsanwaltschaft, will ich aber, dann kann er die Polizei anweisen, mach doch mal eine Ladung und dann musst du doch zur Polizei. Das ist die Idee, ja, ich muss zur Polizei und da aussagen. Ansonsten muss man nur zu gerichtlichen Vernehmungen hin und zu staatsanwaltschaftlichen. Aber das soll auch die Polizei machen. Das ist jetzt eingeführt worden, das hat sich noch nicht richtig durchgesetzt, aber es ist immer noch so, wenn da nicht draufsteht explizit, dass die Staatsanwaltschaft dich zwingt, dahin zu gehen, dann musst du da nicht hingehen. So. Und dann ist die Frage, was kann dir eigentlich passieren? Du kannst ins gebeugt werden, das heißt, es gibt erstmal Geld, so eine Art Geldstrafe, wenn du nicht sagst oder nicht kommst. Aber es ist wie folgt, die Polizei macht das zumindest in Niedersachsen nicht flächendeckend und da kann man sich immer noch wehren. Im Zweifel muss man sich mal einen Zeugenbeistand nehmen. Grundsätzlich ist es immer noch so, wer bei der Polizei nichts sagen will, muss nichts sagen, vor Gericht ist das anders.
Genau.
ist auch schwierig, ne? Also das musst du dann, du musst dann laden, das kann und will die Polizei alles nicht, im Zweifel wird man vor Gericht geladen oder zur Staatsanwaltschaft, da muss man da mal hin. Das ist, da kommt man nicht drum herum, da muss man als Zeuge auch die Wahrheit sagen oder sich mal überlegen, welche Zeugnisverweigerungsrechte man hat. Aber einfach so die Polizei kann einen weiterhin erstmal nicht zwingen. Ne? Dann müsst ihr auch gucken, was auf eurer Ladung steht. Wenn auf eurer Ladung steht, ich lade sie jetzt mal hier ein, damit sie mir was erzählen muss.
Damit sie mal ein Stückchen Kuchen mit uns essen.
Ja, das steht da nicht drauf, aber also ich habe auch schon, neulich hatte ich eine Ladung, da stand dann, war dann in der Ladung, waren dann noch so Vorhaltungen, was man alles falsch gemacht hätte, aber das war auch eine Ladung als Beschuldigte. Da bin ich relativ unangenehm geworden gegenüber der Polizei. Mhm. Wenn die Polizei dir quasi schon sagt, was du falsch gemacht hast und dich dann dazu lädt, also nicht nur sagt, ich beschuldige sie, um was gemacht zu haben, sondern ich beschuldige sie, sonst was gemacht zu haben, deswegen kommen sie mal vorbei, ich will sie vernehmen. Und dann noch reinschreibt, du musst aber, bla 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 bla, so eine Gefährderansprache, nur halt in ungeil.
Ja, ja.
Da war ich, also das geht nicht, ne? Du musst das immer trennen als Polizei. Du kannst auf der einen Seite schreiben, hier komm mal vorbei, und auf der anderen Seite kannst du eine Gefährderansprache machen, also hör auf da und damit. Da muss man dann schon mal unangenehm werden. Nein, also zur Polizei muss man grundsätzlich nicht. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr glaubt, dass ihr Mist gebaut habt und ihr werdet eingeladen zu einer Zeugenvernehmung, obwohl die Polizei vielleicht schon weiß oder noch nicht weiß, dass ihr das wart, oder gewesen sein könntet oder die Polizei könnte es glauben, egal wie, dann würde ich euch immer empfehlen, besorgt euch einen Zeugenbeistand, das kostet ein paar Euro, dass ihr einen Anwalt mitnehmt oder mal, vielleicht sagt der Anwalt auch, wir gehen überhaupt nicht hin, das macht immer Sinn, aber solange nur bei der Polizei nur draufsteht, du musst hierher kommen, müsst ihr nicht hin, auch wenn die Polizei anrufwütend ist, einen abholen will und so weiter, ihr müsst erstmal nichts aussagen. Anders ist es bei Gericht, wer nicht zu Gericht kommt, zahlt 150 Euro und riskiert, dass ein Umfang die Polizei ein abholt, damit man bei Gerichts aussagen kann.
Und ne? Zum Gericht bringt, genau.
Besonders unangenehm, wenn Mama, Papa, die Lehrerinnen, Lehrer oder Arbeitgeber oder sonst wer mitbekommt, wie die Polizei kommt. Weil die Polizei kriegt mit, wo ihr arbeitet und so weiter. Ne? Weil das sind die sind ja nicht doof, Polizei ist ja nicht doof. Ne? Also die kriegen schon hin, euch zu finden, wenn ihr so ein bürgerliches Leben führt und zum Beispiel einen Job habt oder zur Schule geht oder ein Haus habt.
Genau.
Oder eine Wohnung.
Okay. Dann kommen wir schon zum Feedback. Daniel, du niveauloser Stammtisch.
Ja, ich habe ein negatives Feedback, was wir bekommen haben, auch mal vertwittert. Da könnt ihr das nochmal sehen, sonst müsst ihr mal bei den 1-Sterne-Bewertungen bei iTunes gucken. Da wurde uns im Wesentlichen vorgeworfen, wir würden Stammtischniveau verbreiten. Und es wurde uns vorgeworfen, dass ich einem Kollegen gesagt hätte, er sollte die Schnauze halten, also im Podcast. Außerhalb des Podcasts würde ich das so nie machen. Haben wir nochmal ein bisschen drüber diskutiert. Ihr erinnert euch vielleicht, das ging um den Rechtsanwalt, den wir da, glaube ich, auch namentlich, zumindest mit Vornamen genannt haben, der seiner minderjährigen, psychisch kranken Mandantin darüber der Bild erzählt hat, was dabei bleibt. Und ich habe lange, wie es dir so geht und was die erzählt und was sie nicht erzählt und was sie tut und was sie macht und wann er sie im Gefängnis besuchen will. Und ich habe darüber nochmal nachgedacht, ich würde dabei bleiben. Das ist natürlich ein bisschen flapsig ausgedrückt, aber wer solche Mandanten hat, der hat halt die Schnauze zu halten. Das bleibt dabei. Also, wenn du uns hörst, liebe Kritikerin oder lieber Kritiker, schreib uns doch mal, nicht auf Stammtischniveau, das war nämlich der Kommentar auch, warum genau man nicht sagen sollte, Schnauze halten und wie du oder sie das so halten, wenn minderjährige, psychisch kranke Mandanten in einem Mordprozess, in einer Ermittlungsverfahren wegen einer vorsätzlichen Tötung beschuldigt werden, wie man es dann macht und wie man das anders beschreiben soll, außer Schnauze halten. Dann haben wir einmal von Dr. Gummi die Frage bekommen, ob ich auf dem Klo saß, als ich die letzte Aufnahme...
Nein, saß er nicht.
Aufnahme,
das kann ich direkt sagen.
Darf ich nicht. Laura hat mich dabei beobachtet. Ich saß in meinem neuen Arbeitszimmer, das ich mir in meinem Palast eingerichtet habe. Und
Palast in Anführungszeichen.
Da stand noch nicht... Palast mit Ausrufezeichen. und da stand noch nicht so viel drin. Und deswegen hat es da wenig gehalten. Ich habe heute, weil immer noch nicht so viel, es steht schon mehr drin, aber immer noch nicht alles, ich habe heute einige Decken aufgehängt, in der Hoffnung, dass es nicht mehr so schallt.
Weil es ein Palast ist, steht da nicht so viel drin, weil er hat so viele Zimmer, deswegen...
Genau, und ich habe überlegt, ob ich einen Tenniscourt einstelle, richtig in meinem Arbeitszimmer, aber...
dachte er an so ein Golfding.
Nee, Golfen mache ich nur noch in Florida, wenn ich da meinen Kumpel besuche. Du weißt,
ja.
Der ist auch super. Der hängt natürlich auch nicht so viel in seinem Arbeitszimmer rum. Sollte er vielleicht mal machen. So, und ansonsten haben wir da beim Twitter noch bekommen, wir sollen weiter so machen. Das machen wir natürlich. Wir danken euch.
Genau, wir haben auch noch ein paar Themenwünsche bekommen, die wir auch nochmal aufnehmen werden. Genau. Ja.
Ja, ansonsten müssen wir uns auch kurz bedanken. Bei wem bedanken wir uns, Laura?
Bei Nicole für die schönen Zeichnungen. die jetzt, glaube ich, gerade in diesem Moment auch angefertigt werden.
Ich will das hoffen, sonst gibt es da...
Was?
Bedarf oder so. Ihr könnt mal Nicole folgen, Letterkitten bei Instagram.
Genau.
Da freut sie sich, da macht die ihre ganzen Letterkram, weil sie malt so und lettert und so für uns.
Und es ist sehr hübsch.
Genau. Ich kann nicht so gut malen. Ja, oder zeichnen oder lettern. Lettern ist, das werden die Leute, die das nicht kennen, lettern ist dieses
Schönes.
Total schicke, ja. Diese total schicken Malereien, die zurzeit viele junge Frauen machen.
Ja, ich kann, brauche das gar nicht versuchen, weil ich so auch schon nicht schön schreibe. Also es ist,
ja. Ja. Ja, das, ich glaube, das hat nichts damit zu tun. Aber du promovierst ja, das ist auch was, ne? Kannst ja auch an die Wand hängen.
Das ist auch was Schönes, ne?
Ja. Ja. Genau, wir müssen uns noch bedanken.
Bei Stefan für die IT, die sich hoffentlich demnächst nochmal ändert.
Ja, dafür muss er aber erst aus dem Urlaub kommen.
Toll, Grüße Stefan. Raus.
Ich hasse ihn auch dafür. Aber so ist das. Der hat das verdient.
Gut. Dann war's das mit dieser ersten Folge 1.20.
Genau, Folge 10. Bewerbt uns. Folgt bitte der Strafbar auf Twitter und die Jura-Eule, nur Jura-Eule, ne?
Ja.
@Jura-Eule. Und wem muss man noch folgen auf Twitter?
Der Brunki.
@der Brunki, genau. Also @die Strafbar, @Jura-Eule und
Und wir freuen uns über Feedback. Ihr könnt uns auch E-Mail schreiben oder so.
Feedback, schreibt E-Mail. Und erzählt uns mal, wie das ist, ob ihr wusstet, wenn ihr auf Förster Willi schießt.
Genau, das fänden wir cool, wenn wir da mal was erzählen können.
Genau, könnt auch einen Audiokommentar dazu zum auf Förster Willi schießen, was ihr geglaubt habt.
Ja, es wird nur für mich dann kompliziert.
So ist es. In diesem Sinne, ein schönes 2020.
Ciao.